Mes chers Mesdames et Messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast.
Hallo Franzi.
Hallo Chari.
Hallo liebe Gäste und wieder einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast. Sei hier Gast.
Ja, wir sind mittendrin in Teil 2 unserer 90er-Folge.
Ist ein Teil 2, ja?
Es ist Teil 2, würde ich sagen,
okay,
oder?
Okay, ja.
Oder Folge 2.
Ja.
Gut. Ihr seht also, wir sind da nicht so abgesprochen. Auf jeden Fall ist es jetzt Folge 2 zum Thema die 90er. Weil wir haben einfach gemerkt, dieses ganze Thema bietet so viel Gesprächsstoff. Und wir haben euch auf Instagram auch quasi um Erlaubnis gefragt, da zwei Teile draus machen zu dürfen. Und deswegen gibt es jetzt die 90er Disney-Filme in dieser Folge.
Ganz genau. Letzte Folge ging es ja vor allem um unsere Lieblings-Disney-Serien, aber auch ganz, ganz viel um ganz allgemeine 90er-Dinge.
Ja,
das verrückte 90er-Dinge.
War sehr lustig, tatsächlich, ja, ne?
Wir fanden es lustig.
Wir haben auf jeden Fall eine Reise in die Vergangenheit gemacht mit Stickeralbum, Tamagotchi und natürlich die Backstreet Boys. Alles hatte dort seinen Platz und jetzt folgen die Disney-Filme aus den 90ern oder wie Chari immer sagt, die Disney-Renaissance.
Ja, das sag ich nicht immer einfach so, das heißt so.
Okay.
Ja.
Ja.
So nennt sich halt die Epoche von 89 bis 99 und genau diese Filme, das sind 10 an der Zahl,
ja,
werden wir hier heute besprechen.
Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ihr habt uns ja auch im Vorfeld eure Lieblingsfilme einmal auf Instagram durchgesagt. Da gehen wir natürlich auch durch. Und Sei hier Gast wäre nicht komplett ohne zwei Kategorien am Ende der Folge. Natürlich hat Chari wieder ihren Supercalifragilisticexpialidocious für uns. Und was gibt's uns denn heute? Ne? Worauf können wir uns freuen?
Es hat mit Winnie Pooh zu tun.
Oh, der hat noch gar nicht hier stattgefunden.
Ja, das stimmt.
In unserem Podcast.
Und das ist auch wirklich sehr herzerwärmend.
Ei.
Ganz doll mit Tränendrüse.
Wow.
Ja.
Oh, na das.
Vielleicht hole ich dich diesmal ab, Franzi.
Ja.
Nicht so wie letzte Folge.
Nee, obwohl in der letzten Folge war so der erste Teil des Faktes.
Hast du nicht verstanden?
Nee, ich glaube, ich habe vielleicht auch einfach nicht zugehört.
Richtig? Wow. Oh nein. Oh, das ist richtig. Das trifft mich mitten im Herzen.
Ja, aber dann der zweite Teil hat mich dann abgeholt.
Schön.
Ne?
Da habe ich dich wieder bekommen.
Hast du mich wieder bekommen. Und es gibt mal wieder einen Charipari-Tipp, der uns trotz Schließung ins Disneyland Paris entführt. Aber ich bin gar nicht happy damit.
Mhm.
Ne? Also da möchte ich direkt mal
meine
Meinung
gespannt
loslassen.
Okay.
Ja. Und bevor wir loslegen mit den Filmen aus den 90ern, ich hatte ja Angst, dass ich ein bisschen was vergesse beim letzten Mal, ne, obwohl wir ja eigentlich alles irgendwie erzählt haben.
Ja.
Aber mir sind zwei Dinge aufgefallen, die wirklich sehr viel Platz in meinem Leben eingenommen haben. Möchte ich kurz erwähnen, wenn ich darf?
Ja, bitte.
Mhm. Das ist einmal die Serie Baywatch.
Ja.
Wie konnte ich das vergessen?
Oh, stimmt.
Wie konnte
ich? Das war richtig toll.
Ja. Stop it for saying. Wow.
Ja.
Aber wie konnte ich den Hoff vergessen?
Ja, da hast du recht, das war echt geil.
Ja.
Und Pamela Anderson.
Wow.
Und der Sohn von David Hasselhoff. Also, ja, der Filmsohn.
Ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
Ich auch nicht.
Ist der nicht dann auch abgestürzt irgendwie? Alle sind doch damals abgestürzt.
Aber weißt du, soll ich dir sagen, was ich auch in den 90ern mitgeguckt habe?
Ja.
Beverly Hills 90210.
Nee, das war nicht so. Da war ich zu
jung.
Jung.
Ja, richtig. Ich habe es halt mit meiner 8 Jahre älteren Tante, wie wir alle gelernt haben, habe ich das immer mitgeguckt einfach.
Also klamottenmäßig war das schon ziemlich geil, ne? So fand ich so, wenn man das
überhaupt
jetzt so
alles sieht. Das war so cool.
Ja. Also meine Mama hat Melrose Place geliebt.
Oh, meine auch. Habe ich auch mitgeguckt.
Aber ich glaube, das ist so eine typische Elternserie.
Ja, voll die Mama-Serie.
Obwohl unsere Eltern ja damals auch genauso alt waren, wie wir jetzt.
Ja, aber wir würden es auch gucken, wäre es jetzt was krass Neues.
Ja, aber man dachte sich ja damals immer, boah, die sind schon über 30.
Ja.
Wie alt sind die? Die sind,
ja,
boah,
krass, ne?
Uralt.
Ja, und du hast nicht mal ein Kind.
Stimmt, ja, stimmt. Aber es geht mir auch tatsächlich so, wenn ich so dran denke, 1990, das ist gar nicht so lange her. Geht dir das manchmal auch so?
Ja, voll.
Wenn mir
2000, da geht's mir immer so. 2000, das ist doch gar nicht so lange her. Nur 21 Jahre.
Und wenn dann jemand sagt, ich werde schon 21, oh mein Gott. Ne, richtig, richtig krass.
Aber lustig ist auch immer, wenn mir jemand sagt, irgendwie er ist 2008 geboren. So,
Okay.
Oh, du bist ja voll klein noch. Nee, ist er nicht.
Ja, das ist ja das Schlimme daran.
Oh mein Gott. Mhm. Ja, und Lunchables wollte ich nochmal ansprechen. Kennst du Lunchables? Dieser kleine Snack, der wurde mir mal in der Mittagspause also zu Hause mitgegeben.
Nee, kenn ich nicht.
Das ist so eine Art kleiner Keks, so ein
doch.
Wie heißt das denn? So ein Keks?
Ja.
So ein salziger?
Ja, genau.
Cracker.
Cracker,
da ist genau. Das Wort.
Und dann gab es da immer noch so ein Käsestück drauf.
Genau, aber alles so krass Chemie. Und dann noch so eine Pute oder Kochschinken oder irgendwas.
Ja.
Das war so ein Lunchables.
Ja, deine Mutter ist eine gute.
Sag mal. natürlich ist sie eine gute.
Ja, natürlich.
Sie hat das ja gekauft. Das hat Geld gekostet.
Richtig. Ich habe auch Frufu gegessen.
Frufu!
Ja, ist auch Zucker pur.
Total. Hast du die neuen Frufus auch probiert? Es gab eine Reboot-Auflage.
Nö, solltest ja jetzt langsam wissen, dass ich da nicht so der Fan von bin.
Aber ich weiß noch, weil letztes Jahr oder vor zwei, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall irgendwann jetzt so letztens gab es eine Neuauflage von Frufu und wir sind dann zu einem etwas größeren Supermarkt gegangen, weil die das hatten. Und ich habe mich so verarscht gefühlt.
Warum?
Ich hätte den liebsten auf den Boden geschmissen und gesagt, Entschuldigung, weil das einfach, da war kein Spielzeug drin.
Okay.
Also Frufu ohne Spielzeug.
Ja.
Es geht gar nicht.
Mm-mm.
Und dann war das halt auch nicht dieser Erdbeerquark oder so.
Nee.
Fand ich scheiße.
War ja eigentlich wie Fruchtzwerg.
Ja, wie nur halt mit Spielzeug. Und
genau.
Da war dann noch so eine Schokolade drin.
Eine Schokolade?
Doch, war nicht da
Nein.
in dem, um das Spielzeug herum Schokolade?
Nee.
Oder war das irgendein anderes Ding?
Das
waren diese Frufu-Snacks.
Nein.
Na doch, diese Kugeln von Frufu.
Ich dachte, das wären Nesquik-Kugeln.
Nee, es gab auch Frufu-Kugeln.
Ah, okay. Na gut. Na, aber da waren Figuren drin, auch so ähnlich wie bei, ich weiß, ich erinnere mich dennoch.
Ja. Ach, ziemlich geil. Genau.
Ja, schön.
Ja, apropos Essen, wir haben auf Instagram eine Nachricht von Britta bekommen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie schreibt, ich muss ja sagen, dass mein Herz besonders aufgeht, wenn ihr euch über Essen unterhaltet. Das ist einfach so authentisch und echt.
Ja, weil wir es auch ernsthaft echt lieben.
Ich glaube, so themenmäßig ist so Disney ganz oben, wo wir authentisch und echt reden können und danach ist direkt Essen.
Ja,
ne?
Gerade im Gab-Sushi.
Genau, eigentlich wolltest du kochen.
Ja.
Was war das Problem?
Dass ich keinen Bock hatte.
Genau. Und dann hat die gute Franzi gesagt, komm, lass was bestellen.
Ja.
Aber es war was Leichtes dieses
ja,
Mal. Und du hast das letzte Mal, ich glaube, bei Raya in Folge 6 ein bisschen rumgeheult. Nee, ich krieg keinen Sushi hier.
Ja, ist ja auch so.
Aber wir müssen sagen, mein Freund ist ja auch nicht hier.
Ach, ein Glück.
Der hatte nicht mitzusprechen, deswegen gab es keine Burger. Ja, aber genug jetzt geredet. Wir kümmern uns um die Disney-Filme der 90er Jahre. Und das sind so einige, die wir jetzt auf der Kette haben.
Bevor wir aber mit der Renaissance, also mit diesen ganzen Filmen beginnen, muss ich dann nochmal einen kleinen historischen Hintergrund geben, damit man überhaupt weiß, wie diese Epoche zustande kam.
Okay.
Diese Disney-Epoche.
Mhm.
Genau. Und deswegen beginne ich jetzt mal mit dem Tod von Walt Disney.
Okay, ich habe jetzt an was ganz Fröhliches gedacht, aber okay, alles klar.
1966 ist er ja gestorben.
Mhm.
Und sein Bruder, der ja mit Walt Disney in der Geschäftsführung war, starb kurze Zeit später schon, 5 Jahre später, 71 nämlich. Deswegen kam diese Walt Disney Company in komplett neue Hände.
Ach Gott, ist das der Roy Disney gewesen?
Ja, genau.
Ach so, kurz hintereinander sind die gestorben?
Ja, ganz genau.
Ach, ich dachte, der hat noch ein paar Jahre mehr gemacht.
Nee, 5 Jahre später schon.
Ach, verrückt.
Ja, ganz traurig.
Okay.
Und deswegen wurde das dann in komplett andere Hände gegeben.
Mhm.
In die Hände von Don Tatum und Kurt Walker, um jetzt hier mal mit Namen um sich zu werfen.
Okay, ich kenne keinen davon.
Ich auch nicht.
Okay, gut.
Ich wollte das jetzt hier nur
mal droppen.
Genau. Mhm. Und nach Bernhard und Bianca, der kam ja 1979 raus. Und das war ja schon ein recht erfolgreicher Film. Hoffte man, also vor allem die Kritiker und das Publikum, dass Disney jetzt ein neues goldenes Zeitalter erleben wird. Weil es gab ja auch echt Höhen und Tiefen, was den Erfolg von den Filmen betraf. Und leider schlug das aber fehl. Die nächsten 10 Jahre waren wieder nicht sehr rosig. Und Mitte der 80er gab es dann wieder organisatorische Änderungen.
Mhm.
An der Spitze wurden wieder neue Menschen eingesetzt, vor allem ehemalige Mitarbeiter von Paramount Pictures und Warner Brothers Pictures und auch der Schwiegersohn von Walt Disney.
Ja, stimmt, ja.
Ron Miller.
Mhm.
Und ja, somit erhoffte man sich, dass man jetzt wieder mehr zum Erfolg kommt, wie man es halt durchaus auch bei Bernhard und Bianca erlebt hatte.
Ja.
So, dann gab es ein Ereignis, das Disney wieder zurückgeworfen hat.
Okay.
Bei Walt Disney hat nämlich ein Animator gearbeitet, der hieß Don Bluth. Dem einen oder anderen von euch mag es vielleicht was sagen. Dir
mir
nicht.
Ich bin die andere.
Gar nicht schlimm. Don Bluth war einer der Animatoren bei Walt Disney. Mhm. Und der hat unter anderem mitgearbeitet bei Bernhard und Bianca und bei Robin Hood. Mhm. Und 1981 verließ er dann nämlich die Disney-Animationsabteilung und nahm 11 weitere Animatoren mit.
Ah, das ist doof.
Ja, das ist richtig doof. Und er gründet dann nämlich seine eigene Produktionsfirma, die Don Bluth Productions.
Okay.
Und dort arbeiteten dann all diese 11 Animatoren. Was natürlich ein herber Rückschlag für Disney war zu der Zeit. Und dadurch verzögerte sich nämlich auch der Release von Kapp und Kappa, weil man daran gerade arbeitete und dann fielen die ganzen Animatoren weg und ja. Der erste Film von der Don Bluth Productions war Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ich weiß nicht, ob du mal darüber gestolpert bist. Ich bin schon echt oft darüber gestolpert. Bei Netflix oder bei Amazon
Ach,
oder
echt?
Sowas. Ja,
noch
das ist
nie
so eine,
in meinem Leben
so eine
gesehen.
Kleine Waldmaus. Und dieser Film war nämlich ursprünglich auch vorgesehen für Disney. Ah. Also Disney hatte überlegt, diesen Film umzusetzen, fand ihn aber zu düster, zu dunkel. Und deswegen hat Don Bluth den quasi mitgenommen und hat ihn selbst produziert. Und dann, weil der auch recht erfolgreich war, wurde nämlich die Don Bluth Productions der Hauptkonkurrent von Disney.
Ja. Nee, ich warte nur darauf, dass du einen krassen Namen sagst, worunter man jetzt diese Company irgendwie kennt.
Jetzt geht's
los. Genau, darauf habe ich gewartet. Ich bin so gespannt.
1986.
Ja.
Kam Basil, der große Mäusedetektiv, in die Kinos.
Ah.
Aber es von Disney.
Habe ich noch nie gesehen. Sorry, Leute.
Das war voll schön.
Ja,
nee. Also der ist schon echt süß.
Ja, du, gab keinen Grund. Mhm. Gab einfach keinen Grund.
Okay, gut, dein Ding. Einige Monate später in diesem Jahr kam nämlich von Don Bluth, jetzt kommt's,
oh Gott,
Fievel, der Mauswanderer, in die Kinos.
Nein!
Ja.
Den habe ich ganz, ganz oft gesehen. Ja. Das ist, gehört auch einer zum D90er-Film für mich.
Absolut. Und wenn du jetzt mal vergleichst, Basil, der große Mäusedetektiv.
Wer hat bei wem geklaut? Ist die
Frage, das ist jetzt die große Frage. Ja. Und dann hat sich nämlich sehr schnell herausgestellt, dass Fievel weitaus erfolgreicher war als Basil.
Seht ihr auch gerade an meiner Reaktion.
Richtig. Und zu dem Zeitpunkt war es auch der Animationsfilm mit den höchsten Einnahmen.
Ach, krass.
Der erfolgreichste Animationsfilm.
Ja.
Ja, aber du hast recht. Fievel, der Mauswanderer, kennt einfach jeder.
Ja, aber warum kennt man dann, ich meine, wenn es so halbwegs das Gleiche ist, ich weiß jetzt beim nicht, wo, was Basil für eine
Basil ist ein Detektiv.
Folge hat. Ah,
der ist ein Detektiv, der ist so, das ist so ein bisschen auf Sherlock gemacht. Und der Rattenzahn heißt der, glaube ich, der Bösewicht, der ist so ein bisschen auf Moriarty. Und das ist doch der Hauptgegner schon immer gewesen von Sherlock.
Ich bin ein großer Sherlock-Fan, mag ich sehr, sehr gerne.
Ja, eigentlich müsstest du den mögen, weil der ist so auf Sherlock.
Nee, okay. Wir wissen aber jetzt mittlerweile, dass es in meinem Gehirn anders aussieht.
Aber vielleicht solltest du dem auch einfach immer mal eine Chance geben.
Soll ich den Film vor Lilo und Stitch oder nach Lilo und Stitch sehen?
Ist mir völlig egal, solange du es einfach tust.
Okay, alles klar.
Okay.
Aber ganz kurz, Fievel, was war da nochmal der Plot? Fällt mir gerade gar nicht ein. Ich habe nur diese süße kleine Maus mit diesem riesen...
Das waren doch so kleine russische Mäuse, die nach Amerika ausgewandert sind.
Die ganz normale Geschichte.
Ja.
Ja. Boah, den würde ich gerne mal wieder gucken.
Ja. In America.
Ich gucke ihn mir mal an.
Ja, bitte.
Wieder.
Dennoch war Basil.
Basil?
Enorm erfolgreich. Also hatte jetzt Disney genug Vertrauen in die eigene Arbeit, um wirklich da anzuknüpfen und weiterzumachen. Mhm. 2 Jahre später kam Oliver und Co. in die Kinos. Hast du auch nicht gesehen. Okay.
Soll ich gehen? Möchtest du den Podcast alleine machen?
Ich bin auch gleich durch hier mit der Vorgeschichte.
Nein, ich finde das super interessant. Es tut mir nur leid, dass ich nichts dazu beitragen kann.
Nee, ist nicht schlimm. Dann halte ich halt den Monolog. Das ist auch so ein bisschen schulemäßig gerade.
Ja, voll gut.
Am selben Tag wie Oliver und Co. kam, jetzt halte ich wieder fest, In einem Land vor unserer Zeit in die Kinos.
Oh,
ja.
Den habe ich schon gerne gesehen, aber es war einfach zu traurig.
Ich
kann das nicht ertragen.
Aber der ist so toll.
Ja, also es ist auch wirklich einer der 90er-Filme auch.
Ja, na gut, ist halt 88, aber ja.
Ja, gut, aber Das hat ja wieder eine Weile gedauert, bis es rübergeschwappt ist wahrscheinlich. Ja, aber so auf VHS-Kassette hat man den schon angeguckt.
Natürlich.
Oder so bei Super RTL lief das bestimmt. Ja, mit Littlefoot.
Ja, und der war natürlich auch.
Und Petri?
Petri.
Arme
Petri. Arme Petri. Und Ducky und Zera.
Uiuiui. Super, super süß. Ja.
Ja, und der war halt auch wieder viel erfolgreicher als Oliver und Co. Und sogar noch erfolgreicher als Feivel.
Oh.
Man hat jetzt natürlich den Platz eingenommen des erfolgreichsten Animationsfilms.
Und wieder nicht von Disney.
Ganz genau, wieder nicht von Disney. Mm. In Amerika war aber Oliver und Co. erfolgreicher als in einem Land vor unserer Zeit. Mm. Weshalb man natürlich wieder hoffte und wieder daran festhielt, weiterzumachen. Mm. Und genau durch diesen Wettbewerb mit Don Bluth wurde halt die Renaissance eingeleitet und geebnet.
Okay.
Aber auch die Animationskünste von Übersee haben dazu beigetragen, dass dieser Weg zur Renaissance geebnet wurde, weil gerade in Japan, da gab es einen Animator, der heißt Miyazaki, kannte ich auch nicht, habe ich auch nur gelesen.
Danke.
Keine Sorge. Der nutzte halt CGI für seine Filme und deswegen schaute man sich da vieles ab und nutzte hier und da auch schon CGI, was dann auch vor allem in der Renaissance, in diesen ganzen Renaissance-Filmen sehr, sehr viel benutzt wurde.
Mhm. Und auch wichtig wurde dann so wahrscheinlich.
Ganz
ne?
genau. Mhm. Von Don Bluth waren übrigens nur jetzt für dich nochmal und für euch, die es nicht wissen, Däumeline und Anastasia, die waren auch von ihm. Nur damit man sich jetzt mal so ein Bild darüber machen kann, was der tatsächlich alles geschaffen hat. Mm. Und ja.
Oh, Däumeline war ein ganz toller Film. Den habe ich bei meiner Tante Hannelore immer geguckt, als wir da Geburtstag gefeiert haben.
Ja.
Da wurde dann der Fernseher angemacht und ich wurde davor gesetzt. Naja, auf jeden Fall ein ganz toller Film. Und Anastasia auch super. Und da dachte ich, immer, der ist von Disney.
Ja, weil der aber auch extrem vom Stil her einfach wie Disney-Filme ist.
Ne? Na, so wie sie halt auch so aussieht,
ja,
so ein klassischer Disney-Charakter.
Ja, auch die Erzählweise und alles, finde ich auch. Finde ich auch ganz, ganz toll. Ich mochte die auch, aber findest du nicht, dass, wie heißt denn der nochmal von Anastasia, der Typ?
Oh, der, ihr Lover?
Der Lover, ja. Oh, krass, meinst du, ich komme gerade drauf? Ist auch egal. Aber der sieht voll so aus wie der Lover von Däumeline.
Ja, stimmt, haben ein bisschen Ähnlichkeiten.
Ein bisschen sehr.
Hast du recht.
Ja. Die sehen super ähnlich aus, verrückt, ne?
Ja,
naja, gut. Da waren sie nicht sehr kreativ.
Ja,
du. Ja, was soll's.
Man kann halt auch mal woanders abgucken dann oder halt sich inspirieren lassen. Aber sehr tolle Filme.
Mega. Mhm. Und bei Däumeline habe ich immer geliebt, wie sie, von Cornelius. Cornelius hieß er.
Der Typ?
Ihr Lover von Däumeline.
Ja.
Der Prinz mit den Feenflügeln.
Ja.
Und wie die mit der Hummel rumgeflogen
mit
sind.
Mit der Hummel, das weiß ich noch.
Oh, ist das nicht schön.
Also von den Bildern her war das schon sehr, sehr schön gemacht. Auch, ne? Toller Film.
Finde ich auch.
Und ich glaube, Anastasia gibt es auf Disney Plus auch, habe ich mal gesehen.
Yep. Däumeline auch?
Ja.
Oder habe ich den gekauft? Bei Amazon? Weiß ich nicht. Wir haben ihn auf jeden Fall letztens geguckt.
Ja. Naja.
So, wie schon gesagt, die Renaissance war dann wiederum eine extrem erfolgreiche Epoche für Disney. 10 Filme innerhalb von 10 Jahren,
Wahnsinn.
89 bis 99. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Natürlich hat man das hier und da auch schon mal gelesen, aber nur bei einzelnen Filmen. Aber mir ist jetzt bei der Recherche aufgefallen, dass komplett alle Filme, alle 10 Filme auf entweder Büchern, Volkssagen oder Mythen basieren.
Weil es einfacher war, das so umzusetzen, weil keiner kreativ sein musste.
Ja, vielleicht, weil sie nicht auf eigene Ideen gekommen sind, dass einfach überhaupt erstmal die Animationskunst, die Zeichenkunst und alles andere im Vordergrund stand, als sich erstmal einen eigenen Plot wieder zu überlegen, um Disney mit dieser Epoche erstmal wieder zum Erfolg zu bringen.
Würde aber auch Sinn machen, weil 10 Filme in 10 Jahren. Und da haben, also es ist ja nicht das Team gewesen, was da jetzt wahrscheinlich aktuell arbeitet, sondern weniger. Das ist ja, die müssen ja alle Burnout gehabt haben. Also deswegen verzeihe ich Disney, dass die da auf Märchen zurückgegriffen haben.
In den 30ern bis 60er Jahren haben sie es ja auch schon immer mal wieder getan. Schneewittchen, Pinocchio, Cinderella, Alice im Wunderland, Peter Pan, Dornröschen.
Ja.
Ne? Ja, da haben sie ja auch schon auf alte Bücher oder Geschichten, Volksmärchen zurückgegriffen und so jetzt dann halt auch in der Renaissance wieder.
Na, oder man hatte einfach Angst, dass das alles Fails sind, also dass die alle wirklich totale Flops sind und deswegen hat man den Zuschauer vielleicht nicht ganz so viel zugetraut und dachte sich so, hey, die wissen, was ein Genie aus der Wunderlampe ist oder weißt du, und deswegen haben die das vielleicht dann so gemacht.
Mag alles sein. Ich weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall super interessant.
Ja. Und noch ein Fakt, es sind fast alles Musical-Filme. Die sind jetzt wieder dazu zurückgekommen, nachdem sie es bei Schneewittchen begonnen haben. Mhm. Zwischendrin immer mal wieder angewandt haben und bei Oliver und Co. wieder neu eingeführt haben, um zu testen, wie es ankommt. Mhm. Und gemerkt haben, dass es gut ankommt, war ja ein sehr erfolgreicher Film, vor allem in den USA, ist man jetzt wieder zu dem Musical-Film zurückgekommen.
Ja.
Und von diesen 10 Filmen sind gerade mal 2 keine Musical-Filme. Na? Soll ich dir sagen?
Warte.
Okay.
Also du meinst Musical, dass der Protagonist, sage ich mal zum Beispiel, also der Haupt...
Genau, dass die alle
dass
singen.
Die nicht singen, dass der nicht singt zum Beispiel. Das ist dann kein Musical. Dann ist es Tarzan.
Ja.
Sehr gut. Und...
Liebe Gäste, Franzi tippt sich gerade auf die Nase.
ich gehe gerade alle Filme durch. Nee, ja.
Bernhard und Bianca im Känguruland.
Ah, verdammt.
Ja.
Ja, gut, hast du recht.
Ja. Springt vom Stil auch total aus der Reihe, ne? Bei den 90er-Filmen?
Ja, tatsächlich, ja. Aber trotzdem gute Musik, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also jeder Disney-Film hat ja trotzdem Musik, aber ist nicht gleich ein Musical-Film.
Ganz genau. Die Renaissance beginnt mit 89. Ariel, die Meerjungfrau.
Ja.
Ich liebe Ariel. Jeder weiß es, weil wie sehr ich ihn liebe. Ich habe es letzte Folge schon wieder gesagt. Ich sag's eigentlich in jeder Folge. Einer der besten Filme. Und, wie sollte es anders sein, im selben Jahr hatte auch wieder Don Bluth einen Film rausgebracht.
Oh, jetzt, also, puh, da habe ich Disney dann unterstützt. Nicht den anderen. Weiß nicht, irgendwas Meerjungfrauiges? Vielleicht
Nein.
auch?
Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel.
Nee.
Nein?
Nee.
Eigentlich auch echt eine grausame Geschichte.
Der Filmtitel klingt halt auch schon richtig derbe eigentlich.
Ja, der Hund, der stirbt auch direkt.
Ja, ach so, und dann kommt er direkt
dann kommt
in den Himmel.
In den Himmel. Alle Hunde kommen immer in den Himmel, weil man davon ausgeht, dass jeder Hund gut ist, weil die immer so loyal und freundlich sind und hier und da. Aber ja, wie auch immer, jedenfalls ist das schon echt irgendwie grausam.
Ja.
Der hatte ein Einspielergebnis von 27 Millionen Dollar, während Ariel... 211 Millionen Dollar hatte. Also das war dann so richtig Disney, hier Don Bluth in your face.
Aber gut, ich meine, das gönnt man Disney dann natürlich auch. Ne? Weil ich glaube, die waren schon sehr pisst, einfach, dass er auch gegangen ist, dann noch mit den Ideen vielleicht auch gegangen ist.
Absolut.
Ne? Ich meine, sehen wir ja jetzt und dann auch
allem,
mit den Mitarbeitern.
Genau, einfach mal alle mitgenommen. Also nicht alle, aber schon einfach 11 Personen.
Wenn ich jetzt frage, gibt's diesen Don Bluth und seine Company noch? Ist es gespoilert oder kannst du gleich sagen ja oder nein?
Na, auf jeden Fall wurde er dann angeheuert, unter anderem mit weiteren Personen, Gary Goldman zum Beispiel, um ein ganz neues Animation-Studio zu gründen, und zwar Fox Animation Studios.
Kennt man auch.
Kennt
hat man schon mal, selbst,
ganz
also gerade
genau.
Fox alleine hat man natürlich schon gehört.
Und zwar genau, um halt den Disney Animation Studios Konkurrenz zu machen, weil die halt diese extrem erfolgreiche Epoche hatten in den 90ern.
Mich würde so interessieren, was ist denn zwischen Don und Walt Disney vorgefallen? Ich meine, es muss ja einen Grund gehabt haben, warum der gesagt hat...
Na, Walt gab es da ja schon nicht mehr.
Nee, das aber mit der ganzen Company. Es muss
ach
ja
so,
irgendwas
meinst du, mit der
passiert
Company.
Gewesen sein.
Naja, da stand geschrieben, dass er hatte selbst einfach Vision. Er hatte Ideen und er konnte seine Ideen einfach nicht weit genug ausleben dort, weil er nur als, in Anführungsstrichen, Animator angestellt war, nur Angestellter war und dann natürlich nicht sein komplettes Gedankengut umsetzen konnte, wie er es wollte.
Ja.
Und er wollte sich weiter entfalten, seine Ideen ausleben, seine Ideen umsetzen und hat deswegen gesagt, so, ciao, Kakao.
Ja, aber kann man ja auch verstehen. Und ist ja auch eigentlich ganz gut, ne, wenn man sich halt einfach nicht mehr wohlfühlt in der Firma. Das geht uns ja genauso bei der Arbeit eigentlich, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt.
Wir nehmen nicht 11 Kollegen mit.
Ich wüsste auch nicht, wohin. Komm, zu mir nach Hause erstmal, kommt her. Könnt am Podcast arbeiten. Nee, aber es trotzdem, mich interessiert einfach immer, was da zwischenmenschlich auch vorgefallen ist.
Ja,
so, ne?
Komplett. Wie sind wir jetzt da wieder hingekommen? Ach so, durch Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel.
Genau.
Ja. Ja. War
okay.
Hatte nur 27 Millionen, wie gesagt, eingespielt, während Ariel 211 Millionen eingespielt hat. Auch 2 Oscars bekommen hat.
Ja.
Finde ich ja, also ich weiß nicht, Oscars interessieren dich nicht immer ganz so, oder?
Doch, also ich gucke ja, also generell bin ich ein sehr großer Oscar, Golden Globes etc. Fan, aber die Filme, die ich mag, brauchen keinen Oscar, damit ich sie gut finde.
Um
so weißt
Gottes
du?
Willen, das sehe ich genauso. Aber trotzdem finde ich das dann immer, wenn man einen Film mag, schön zu sehen, wenn er einen Oscar gewonnen hat.
Klar.
Und bei Ariel waren es halt einfach 2 Oscars. Und zwar für die beste Filmmusik von
Alan Menken.
Wie sollte es anders sein? Und den besten Filmsong Unter dem Meer.
Oh.
Von Alan Menken und Howard Ashman.
Ja.
Ja, mega Duo. Ganz, ganz toll. Zusammen haben die ganz tolle Musik gemacht.
Und auch hier wieder gesagt, liebe Gäste, aber ich glaube, da schwimmen wir alle auf einer Welle. wenn wir sagen, nur die 89er mit,
ja.
mit Unter dem Meer und nicht unten im Meer.
Ja. Wie eben schon angekündigt, eben in der anderen Folge,
ja.
dass wir es immer wieder erwähnen werden und müssen und tun. Klar, nur die 89er-Folge, ja. Die schöne
Version,
die einzig genau. wahre. Der Film war extrem teuer für damalige Zeit,
mhm.
extrem hohe Kosten, weil es einfach super viele Spezialeffekte gab.
Mhm.
Allein die Szene mit dem Sturm und dem Schiff zu Beginn hat ein Jahr gedauert für 10 Zeichner.
Krass.
Ja, nur diese Szene.
Wahnsinn.
Diese paar wenigen Minuten.
Mhm.
Und es gab wohl über 1 Million Luftblasen.
Wow.
Und weil das halt alles schon so teuer war und so viel war, haben die aufgrund von Geldeinsparungen die Luftblasen dann ausgelagert zu einer anderen Firma.
Mhm.
Und zwar Pacific Rim Productions in China.
Mhm.
Die haben sich dann um die Luftblasen gekümmert.
Schön.
um da einfach Zeit zu sparen und entsprechend Geld zu sparen und
ja.
so. Ja,
war Wahnsinn.
Enorm teures Unterfangen.
Und jetzt guckt man den einfach so weg, ne? Ich, auch als
total.
Kind war man so, okay, ja, das ist total schön, das ist, man sieht es da, aber man war beeindruckt, aber man hat gar nicht gemerkt, wie viel Arbeit und Herz und Blut und Schweiß und was auch immer da drin steckt.
Noch heute, wenn ich ihn gucke und mit all dem Wissen, ist einem das nicht bewusst
nee.
In dem Augenblick, dass da jede einzelne Luftblase Arbeit kostet irgendwie. Also ich gucke sowas total schnell weg. Ich nehme es einfach hin.
Ja, genau.
Es gehört dahin, unter dem Meer muss es Luftblasen gehen.
Ja, aber dass da wirklich dann jemand kam, hi, guten Morgen, ich fange wieder an, was machst du heute? Du, ich sitze hier immer noch an dieser einen Luftblase. Ich krieg sie einfach nicht rund, das dauert noch ein bisschen.
Ja, die Idee zu Ariel, die Meerjungfrau, Meerjungfrau entstand 1985. Nämlich Ron Clements, das ist der Co-Regisseur von Basil.
Mhm.
Der war shoppen in einer Buchhandlung und dort hat er das Buch von Hans Christian Andersen
ja.
gesehen. Und darauf basiert der Ariel, die Meerjungfrau. Und da hatte er dann erste Ideen zusammengeschrieben, wie denn der Film aussehen könnte. Und tatsächlich orientiert er sich stark an der Geschichte von Hans Christian Andersen, aber hat auch wirklich ganz essentielle Unterschiede dennoch,
ja.
weil das Original ja doch sehr grausam ist.
Sehr grausam, sehr traurig, sehr dramatisch, aber das ist ja genauso wie bei der Schneekönigin, ne? Auch von
ja.
Hans Christian Andersen.
Ja.
Ich weiß, ich mache jetzt einen Sprung, aber ich will jetzt hier auch mal ganz kurz smart und intelligent wirken. Hans Christian Andersen hat ja die Schneekönigin geschrieben, kennen wir jetzt alle auch so ein bisschen abgewandelt als Frozen.
Mhm.
Also Elsa.
Ein bisschen sehr abgewandelt.
Ja, aber trotzdem so, ne?
Ja,
ja. Kam er daher. Und Hans.
Ja, ich weiß.
Christian,
ja.
alias Christoph.
Christoph.
Das Anna. Sind halt, genau, Anna von Andersen. Das sind halt alles so kleine Merkmale, wo man halt auch einfach so an den Schriftsteller
ja.
quasi Danke sagen will, ne?
Und Sven noch.
Ja.
Hans, Christian, Anna, Sven.
Ach genau, Anders,
ja.
Sven. Genau, ja. Richtig cool,
find
tatsächlich.
Aber cool.
Jetzt konnte ich nicht mehr klug wirken.
Ja, nee, ist nicht schön. Du, hey, wir sind auch ein Team.
Okay.
Ist doch voll schön.
Na gut, aber ich finde das ganz toll.
So, bei Ariel fiel die Großmutter weg. Normalerweise hatte sie in dem Märchen eine Großmutter, die wurde rausgestrichen. Dafür haben aber Triton und die Seehexe, wie sie im Buch heißt, oder die Meerhexe, wie wir sie kennen, eine weitaus größere Rolle bekommen. Der Anfang ist weitestgehend gleich, aber dann fängt es zum Beispiel an, dass bei der Seehexe im Buch Überreste von Seemännern sind.
Ew.
Ja, wir kennen ja nur die kleinen armen Seelen in Not.
Oh, tolles Lied auch.
Mega Lied,
ja.
Ja. Ja, und im Original sind da halt einfach Überreste von Seemännern,
ja.
was ich schon sehr grausam finde. Und jetzt kommt's. Sie klaut ja nun mal Ariel die Stimme bei unserem Märchen
ja.
von Disney, Im Original schneidet sie ihr die Zunge ab,
ja,
damit sie nicht mehr sprechen kann.
Das ist ziemlich krass.
Finde ich auch
krass. Habe ich auch ausgeblendet. Krass. Ich wusste das irgendwann mal, echt? Aber ich dachte mir dann so, nee, das ja. möchte ich nicht in meinem Kopf haben.
Ja, finde ich auch wirklich schlimm. Und was ich auch schlimm finde, ist, dass wenn sie da ihre Beine denn hat, schmerzt ihr jeder Schritt und sie blutet. Und es ist ganz grausam zu laufen für sie.
Gott. Ja, aber es ist einfach grausam zu laufen.
Na, weil es weh tut.
Weil sie es noch nie gemacht hat.
Nein, weil das der Fluch ist von der Hexe.
Oh mein Gott, nee, ja. nee.
Ja. Und noch viel schlimmer ist, dass Erik sich auch in dem Märchen in jemand anderen verliebt, in eine Frau aus dem Nachbardorf. Und Ariel war natürlich am Boden zerstört, aber ihre Großmutter und die Schwestern sind halt zur Seehexe gegangen und haben mit ihr einen Deal gemacht. Und die haben ihr dann einen Dolch mitgegeben, den sie Ariel geben sollten. Und damit hatte Ariel die Möglichkeit, Prinz Erik zu erstechen bis zum nächsten Morgengrauen.
Natürlich.
Und wenn sie das nicht täte, würde sie zu Schaum werden.
Das klingt, als ob du, keine Ahnung, getrunken hast und mir jetzt irgendwas erzählst, was du mal vielleicht irgendwo gelesen hast. Was ist denn das? Entschuldigung, was ist denn das für ein Märchen?
Nein, wirklich.
Ich weiß, dass Märchen damals sehr brutal waren, ja. ne, auch von Gebrüder Grimm, aber das ist jetzt ein bisschen drüber.
Ja,
also.
Ist es, ne?
Ich will
das
doch
nehme
kein,
ich doch mal Nala vor.
Ich möchte keinen Dolch haben, mit dem ich meinen... Ja. Erik ersteche.
Hat sie auch nicht getan.
Ja.
Sie wollte, dass er glücklich ist. So sehr liebte sie ihn.
Wow.
Und dann wurde sie zu Schaum.
Können wir uns bitte um Ariel kümmern jetzt? Da ist doch alles, na gut, da ist natürlich nicht alles gut, aber da wird's besser.
Ja. Warum liebst du Ariel?
Weil das einfach Disney... Erinnerungen pur sind. Und man, das klingt immer so kitschig und klischeehaft, aber man kann es gar nicht anders erzählen. Wenn ich an Disney-Filme denke, ist Ariel einer der allerersten, weil das einfach die Pforten oder die Tore so weit aufgemacht hat, ja. dass man als Kind dachte, oh mein Gott, man ist hier unter Wasser und man hat einfach ganz andere Dinge gesehen. Und ja. bis heute fasziniert mich dieser Film mit, ich meine, die Botschaft sei mal jetzt dahingestellt. Da haben wir ja in Folge 5 schon drüber gesprochen. Aber einfach alles, diese Musik. Und deswegen bin ich traurig, dass es diesen Film nicht so mehr gibt, wie wir ihn kennengelernt haben.
Ja, bei Disney Plus nicht.
Ja, ja. Das ist... Und ich habe die VHS-Kassette hier. Ja, ich habe ja von meiner Mama die ganzen Kassetten geholt für die Folge zur Vorbereitung. Aber der Player fehlt mir halt einfach. Deswegen ist es nur, und ich habe das auch ganz süß meinem Neffen gezeigt, diese Kassette, und der dachte, das ist ein Buch,
oh,
weil
nein.
das halt so fett war wie ein Buch.
Ja,
ne?
Na klar.
Und wie erklärt man dem denn das? Das ist halt,
ja
das ist, also heute streamt man das, weißt du?
Ja, das stimmt.
Aber es ist einfach ein ganz warmer, toller Film.
Ja, wenn du den schon anmachst und die Delfine da springen siehst und die Möwen da langfliegen und dann dieses Seemannslied beginnt.
Ja.
Oh, schön. Und dann fällt ja der Fisch, den die geangelt haben, geangelt, also die haben ja keine Angel, gefangen haben mit ihren Netzen ins Meer.
Mhm.
Und der schwimmt ja dann ganz tief runter. Süß, wie er dann durchatmet im Wasser. Und dann geht's los, wie all die Meermänner und Meerjungfrauen zu dem Konzert im Schloss schwimmen und die Musik, ey, ein reinster Traum. Da kommen mir schon die Tränen.
Na, allein dieses Eintauchen von der Menschenwelt in diese Welt, die man, worüber man sich noch nie Gedanken gemacht hat, das ist halt einfach toll. Und dann die ganzen Farben und die auch die Schwestern von Ariel. Mhm. Wie viel hatte sie nochmal?
Na, 5, oder?
Ja.
Na, wie die Weltmeere, alle mit A.
Ja.
Und jeder steht für ein anderes Weltmeer.
Das habe ich zum Beispiel, hat mich nie interessiert. So. Das waren so Fakten, wenn ich die so gelesen habe.
Mhm.
Ach krass, okay, stimmt. Und dann waren sie schon wieder raus.
Ja, die eine hat schwarze Haare, deswegen steht sie fürs Schwarze Meer und so.
Das ist
und
schon ziemlich intelligent gemacht.
Und, klar,
aber für kleinen Franzi war es nicht.
Nee, ach, da steigt man ja auch nicht hinter als Kind.
Aber das war schon. Und dann diese rebellische, eigene Ariel, die ihr eigenes Leben so einfach so haben möchte, wie sie es haben will.
So rebellisch, dass ihr Bikini-Oberteil nicht zur Schwanzflosse passt. Bei allen anderen Schwestern schon.
Yo! Ja, das stimmt wirklich, ja. Und diese Haare auch, wenn ich an komplett an Ariel denke, diese wunderschönen, perfekt geföhnten, ist ja dämlich zu sagen, weil es ja nass ist, aber...
in der Grotte, in ihrer Grotte.
Oh mein Gott, und diese ganzen Sachen, die sie gesammelt hat, die sind so schön. Die sind wirklich so schön und die bedeuten so viel. Und also Ariel hat mit einer der traumatischsten Szenen für mich, die ich auch jetzt als Erwachsene nicht mehr gerne sehen möchte.
Okay.
Aber da springe ich schon sehr weit vor auf den Film. Möchtest du noch etwas anderes sagen?
Nein, bitte. Du, wir können auch hin und her springen.
Wenn Triton, ich habe als Kind immer Tritron gesagt.
Tritron?
Tritron, wenn Tritron diese Grotte zerstört. Und die Statue von Erik mit seinem Dreizack zerstört und dieses Gesicht nur noch übrig ist.
Grausam.
Ich kann, selbst jetzt könnte ich anfangen zu weinen.
Ja.
Weil das so traumatisch ist, weil sie, ich stelle mir das so vor, den Liebeskummer, den man so, den wir so kennen, mal 10.
Ja.
Weißt du, das, ist das, was sie mir so rüberbringt.
Und das Schlimme ist, das wiederholt sich ja. Und zwar genau da, wo Erik verkündet, dass er Vanessa, die verzauberte Meerhexe Vanessa, heiraten möchte und die Meerhexe hochguckt zu ihr. Und sie da steht und dann weinend wegrennt.
Mhm.
Und das ist nochmal diese Verzweiflung. Und wie sie dann verzweifelt versucht, auf diesem Fass Richtung zum Hochzeitsschiff zu paddeln, ne?
Ja,
wo sie von Fabius gezogen wird. Das ist, also eigentlich verzweifelt sie doch ständig nur. Es ist doch eine reinste Verzweiflung.
Reinster verzweifelter Film. Guckt euch die nicht an.
Sie steckt doch so voller Liebe.
Ja, das stimmt. Es ist also da wirklich.
Was mich auch echt immer verstört hat, ist Sebastian, dass er sie verpetzt hat.
Ja, aber er ist halt auch einfach der Angestellte von Triton.
Ja, okay.
Es ist halt sein Job. Das habe ich nie verurteilt.
Doch, ich schon. Ich fand das echt schlimm.
Ich fand Fabius einfach nur wahnsinnig tapfer und also einfach so ein liebevoller Sidekick. Nee, einfach ein wirklich richtig guter Freund, weißt du? Der war immer
der
da.
Der beste Freund.
Ja. Mm. Und dann Scuttle auch. Oh, meine Lieblingsszene von Ariel ist, wenn sie da Scuttle wieder neues Zeug bringt mit dem Dingelhopper und er halt dieses Fernglas falsch rum hat. Oh, Ariel, du kannst aber schwimmen.
Kann weil das sie dann, schwimmen?
Weil sie dann halt, weil er das halt dann wieder andersrum gemacht hat. Ja. Das ist auch ein Spruch, den meine Mama sehr, sehr oft sagt, tatsächlich, den Gag. Ja, es ist einfach Kindheit pur und auch etwas, was ich meinen Kindern wirklich oder auch meinem Neffen jetzt auch schon liebe beizubringen, ne? Obwohl der Ursula ganz furchtbar findet. Der hat Ursula noch nie richtig gesehen, aber er weiß, dass Ursula richtig kacke ist.
Echt?
Das ist sehr lustig. Weiß
obwohl
nicht,
es ja da schon echt üblere noch gibt. Aber wir wollen, lass uns nicht über die Bösewichte reden, weil den
gönnen wir eine eigene Folge. Eine
ganz eigene Folge und die wird mega.
Ich
freue mich schon so sehr, über die Bösewichte zu reden.
Ja?
Ja, richtig doll. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ich bin nur einfach super krass interessiert, was wir erzählen werden.
Was?
So, ne?
Ich habe so viel auf dem Herzen.
Nee, so meinte ich das gar nicht, dass ich nicht weiß, was ich erzählen werde, aber einfach interessant. Ich finde das eine ganz spannende, interessante Geschichte.
Und vor allem, was die Hörer uns auch wieder mitteilen werden, was wir einbinden sollen.
Absolut, ja. Und Ariel kam, glaube ich, bei den Gästen auch sehr, sehr gut an. Ne? Das ist auch so für euch.
Als einer der Filme jetzt von der Epoche.
Genau, einer für euch gewesen, der sehr oft genannt worden ist.
Ja, würde mich auch wundern, wenn nicht.
Ja, obwohl auch welche geschrieben haben, der ist ja von 89, gilt er noch als 90er? Ja, klar, natürlich.
Ja, aber nur, weil das die Epoche ja sagt.
Ja,
die schreibt ja vor, dass Ariel dazugehört.
Juhu!
So, der nächste Film. Bernhard und Bianca.
Oh, ich dachte, die Schönheit des Biestes.
Nein, noch nicht. Fast Bernhard und Bianca im Känguruland 1990.
Ja.
Ja. Basiert auch auf einer Kinderbuchreihe.
Ah.
Ja, siehst du? Denkt man nämlich gar nicht. Nee. Ne? Da denkt man ja, Mensch, Disney ist ja eine richtig nette Idee.
Ist das kreativ, Mensch?
Ja, na, diese Mäuse. Hey, nein, basiert auf einer Kinderbuchreihe von Marjorie Sharp. So auch der erste Film schon, ja. Die hatte da noch ein paar weitere, immer um Bianca auch drumherum.
Mhm.
Also auch nicht gänzlich allein ausgedacht, sondern schon lose basierend auf der Kinderbuchreihe.
Ja, wusste ich aber auch nicht. Ist okay.
Ja, hat mich auch verwundert. Und deswegen war ja die Erkenntnis so krass, dass wirklich jeder einzelne Film auf irgendetwas basiert.
Mhm.
Inspiration haben sie sich geholt, sage ich dir.
Ja, aber dafür hatten sie mit den Seifenblasen genug zu tun. Komm.
Das stimmt.
Mit den Blubberblasen.
Ja. Oh, Seifenblasen sind auch so toll.
Ja, aber auch schwierig zu animieren wahrscheinlich damals.
Das ist der Film, der am wenigsten Erfolg hatte von innerhalb dieser Renaissance. Und zwar hatte er nicht mal 100 Millionen umgesetzt.
Ja.
Der lag weit drunter, 47 Millionen.
Mhm.
Ist in Ordnung. Mich hat er sehr unterhalten. Und dazu muss man auch mal sagen, dass er echt starke Konkurrenz hatte, weil zeitgleich kam Kevin allein zu Haus raus.
Ja.
Und Edward mit den Scherenhänden.
Ja, aber das sind auch drei Filme, die kannst du aber nicht vergleichen. Also da finde ich jetzt nicht, dass man von Konkurrenz sprechen kann, weil wenn ich mir Bernard und Bianca angucken kann, bin ich ein Kind. Und dann kann ich mir aber nicht Edward mit den Scherenhänden angucken.
Hab weißt ich du, also trotzdem.
Es ist, ja, aber es ist, glaube ich, das spricht ja andere Publikums.
Ist ja auch nicht so, dass man sich für eins entscheiden muss und das andere dann nicht mehr gucken darf.
Genau.
Aber lustige Geschichte mit Edward mit den Scherenhänden. Ich weiß nicht, habe ich das letztens schon erzählt?
Nee, ich habe dich noch nie darüber reden hören.
Meine Tante hat das halt, wie gesagt, damals geguckt. Wieder die Tante, die nur 8 Jahre älter ist. Und ich habe das halt mit ihr geguckt. Und meine Mama dachte immer, ach Mensch, Edward mit den Scherenhänden ist ja irgendein Kinderfilm. Und dann habe ich den mit ihr geguckt und war halt echt jung. Ich meine, wann kam der raus? Was habe ich gerade gesagt? 1990? Jetzt habe ich den nicht mit 3 Jahren geschaut. Na, vielleicht schon. Das wäre schon krass. Nein, weiß ich nicht. Werde schon ein bisschen älter gewesen sein. Aber nicht viel älter. Und der ist schon ganz schön gruselig.
Der ist
muss
gruselig.
Man mal sagen, ne?
Und alleine auch die Geschichte, die Message dahinter und alles. Also es ist schon alles ein bisschen
aber auch wie er too much. Wie er aussieht.
Ja.
Wie er alleine in diesem gruseligen Schloss lebt.
Ganz alleine.
Und wie sie ihn echt böse auch behandeln, ne?
Ja, na weil, ja, der wird doch dann ausgenutzt und soll dann einbrechen und so, ne? Das ist nicht cool. Ja.
Und irgendwann später hat meine Mom den dann gesehen und erstmal realisiert, was meine Tante mit mir geguckt
die
hat.
Die angetan hat.
Ja. Aber ich war nicht traumatisiert.
Gott sei Dank.
Ich liebe ihn.
Ich auch nicht. Ich habe ihn, glaube ich, auch recht früh geguckt.
Ja.
Und es ist ganz, also immer noch wunderbar. Ich glaube, ich habe ihn vor ein paar Wochen erst wieder gesehen.
Tja, und bei Kevin allein zu Hause?
Ja, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich glaube, wir machen dann eine Weihnachtsfolge einfach mal.
Oh, schön. Mit allen Filmen, die wir wollen.
Genau.
Okay.
Na, Kevin
ohne
allein zu Hause ist dann damit bei. Gibt es doch auch oft alles, was auf Disney Plus ist. So, jetzt haben wir uns gerettet.
Oh, das ist eine gute Idee. Oh, da geben wir den Disney Plus Weihnachtsfilme-Tipps.
Genau.
Mega.
Schön.
Ganz witzig ist eigentlich gar nicht witzig. Eigentlich eher tragisch und schön. Bei Bernhard und Bianca im Känguruland ist, dass da gab es ja Orville. Orville. Im Känguruland, im normalen Penny-Film. Mit Penny.
Der
Albatros.
Der fliegende Albatros.
Genau. Das war ja Orville. Und seine Synchronstimme starb 2 Jahre vor dem Release von Bernhard und Bianca im Känguruland.
Mhm.
Und die wollten keinesfalls die Stimme nachbesetzen.
Ja.
Deshalb haben sie Wilbur, den Bruder von Orville, ins Leben gerufen.
Ah, stimmt, das war der Bruder. Ja,
ja,
ich erinnere mich.
Und ich habe mich immer gefragt, warum plötzlich der Albatros einen anderen Namen hat und warum die nicht einfach genau die gleiche Airline wie sonst benutzen.
Nee, das habe ich mich nie gefragt. Für mich war das immer logisch.
Mhm.
Ich war sehr klug. Nein, aber für mich war das immer logisch, dass das ja ein anderes Land ist. Es geht woanders hin. Also ist das jemand anders.
Ach, siehst du.
Weißt
du? Das ist schon ziemlich klug. War aber nicht der Grund. Das war halt einfach wirklich
Tod. Der Tod war der Grund.
Der Tod war der Grund. Und John Candy hat jetzt den Wilbur synchronisiert. Und finde ich ziemlich witzig. Orville und Wilbur. Ich finde die cool. Du nicht? Keine Meinung dazu?
Keine Emotion.
Aber du hast den Film geguckt.
Ja, natürlich habe ich den Film
geguckt. Natürlich sagt
sie. Achso, natürlich darf ich ja nicht mehr sagen hier. Den habe ich geguckt mit dieser Echse.
Ja,
und den
Joanna.
Eiern und Joanna.
McLeach,
genau.
Der Bösewicht McLeach, der ziemlich cool ist.
Ja.
Ein ziemlich cooler Bösewicht.
Und Joanna wusste ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Nur die Ex habe ich vor Augen, aber ja.
Und Cody.
Ach, Cody, der Junge.
Finde ich auch ganz toll.
Ja.
Der kleine australische Junge. Wie er da Free Climbing betreibt.
Das spinnt ja wohl auch, ne? Sag mal.
Mit Macharute und der Feder. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, was denn eigentlich ein Wilderer ist. Weil er hat ja immer gesagt, sie sind ein Wilderer zu McLeach. Und ich habe es nicht verstanden. Ne?
Hast auch nie jemanden gefragt?
Nö. Hast du jemals jemanden gefragt?
Nö, aber bei mir ist es generell so, wenn ich was nicht verstehe, dann sage ich immer,
Und man sieht es dir sofort an.
Das stimmt nicht. Ich mogel mich so sehr, sehr gut durchs Leben schon.
Ja, krass auch, das ist schon wieder ein Kinderentführer quasi. Ich meine, er hat ihn ja nicht richtig entführt, also es war ja nicht sein Ziel. Erst dann, als er herausgefunden hat, dass Cody befreundet ist mit Marachute, weil der Wilderer ja unbedingt Marachute wollte.
Ja.
Und dann hat er ihn entführt.
Mhm.
Schon wieder ein Kind entführt.
Meine Güte.
Ja, finde ich echt grausam eigentlich, ne? Also das ist so scheinbar die Philosophie von Bernhard und Bianca Kinderbüchern von Marjorie.
Naja, aber sie werden ja am Ende immer gerettet. Ja, das ist ja die Hauptsache.
Deswegen kommen ja Bernhard und Bianca einmal um die ganze Welt gereist. Und da frage ich mich auch wiederum, gibt es nur eine einzige Rettungshilfsvereinigung? Also, ich meine, die sind ja von der UNO irgendwie, ne?
Genau,
das ist ja auch immer das UNO-Treffen, das kann ich schon verstehen. Aber müssen denn immer, also gibt es nicht auch Rettungsmäuse in Australien, die dann nicht so einen weiten Weg hätten?
Vielleicht nicht so qualifizierte wie die beiden. Das kann
der
ja auch sein.
Und
genau.
Ja,
okay. Ne? Also, oder vielleicht fliegt ja jemand von Australien zu diesem Treffen und denkt sich so, nee, das kann ich nicht machen, macht ihr das?
Ja.
Kann ja auch sein.
Ja, aber es ist natürlich schon einmal um die Welt reisen, ne?
Ja, gut, aber so können sie mal raus, ne? So können sie mal was sehen von der Welt, ja, die Mäuse.
Hast du recht.
Ja.
Da treffen sie ja auch zum ersten Mal den Jake, die australische Maus.
Ja, stimmt. Der coole Cowboy. Ja, Cowboy nicht, aber.
Ja, schon irgendwie. So ein, ja, so ein Outback-Typ halt.
Ja.
Oh, fand ich schon als Kind immer nicht so cool, weil mir Bernhard echt leid getan hat.
Uiuiui.
Ja, der hat immer so geflirtet mit Bianca. Der fand sie schon cool. Und Bernhard musste dann immer, der wurde doch immer dann als Gepäckträger von allen und so ausgenutzt.
Mhm.
Das fand ich irgendwie nicht nett. Mhm. Fand ihn nicht schön, hat mir nicht gefallen.
Ich versuch gar nicht.
Nee.
Nee. Also ich weiß es natürlich alles noch, aber ich habe jetzt nie so gedacht wie du, sondern ich habe es, glaube ich, eher
konsumiert.
Genau. Ja, für mich war das halt einfach da. Ich habe das nicht in Frage gestellt alles, weißt du, sondern ich habe es einfach genommen, wie es ist.
Ich frage mich auch manchmal, ab wann ich es in Frage gestellt habe.
Das ist halt auch nochmal die Frage. ich glaube, erst sehr viel später. Ich glaube nicht, dass man als Kind das so gecheckt hat alles, oder?
Aber da gab es schon Sachen, die mich als Kind schon echt gestört haben. Mich hat als Kind schon immer gestört, jetzt kurzer Sprung zu Schön und das Biest. Dann nimmt er einmal das Biest, Belles Haare, also als sie im gelben Kleid ist, und die fallen so seitlich runter und er nimmt sie über die Schulter, so die Haare, und streift die so über die Schulter von ihr nach vorne. Und einmal ist die Einstellung von vorne und einmal von hinten. Und einmal waren die schon voll weit vorne, die Haare, und als man das von hinten gezeigt hat, waren die dann wieder hinten.
Mhm.
Also das war so ein Logikfehler.
Mhm.
Das war falsch gezeichnet.
Aber das ist wieder was anderes, so, ne? Finde ich, Logikfehler als jetzt die Sachen, die uns so bewusst werden, was wir dann wahrnehmen. Weil Logikfehler, das finde ich auch immer zum Kotzen, weil ich denke mir so, ey, wie viele Leute haben vorher bitte diese ganzen Sequenzen gesehen?
Ja, aber normalerweise denkt man sich das auch jetzt erst und nicht als Kind. Sowas fällt dir doch meist nicht als Kind
auf. Ja, aber warum ist es nicht den Zeichnern schon aufgefallen?
Ja,
da fängt doch die ganze, da fängt doch das Dilemma schon an.
Da fängt's an.
Ne? Aber ja.
Ja.
Hat denn Schöne und das Biest auch einen Platz bei uns in der Folge?
Das heißt, einen kleinen? Platz? Wir gehen ja hier chronologisch vor.
Ja, aber.
Die haben jetzt den nächsten Platz.
Yay!
Weil sie sind nämlich 91 rausgekommen.
Mein Gott, was für ein toller Film.
So, jetzt als Vergleich zuvor, ja.
Ja.
Schöne und das Biest hat 440 Millionen Dollar eingespielt.
Wow.
Ja.
Das ist nochmal mehr als Ariel auch.
Ja, doppelte. Das Doppelte, ganz genau. Auch einen Oscar.
Mhm.
Sogar zwei Oscars. Einmal für den besten Song, Beauty and the Beast, von auch wieder Howard Ashman und Alan Menken. Und für die beste Filmmusik.
Ja.
Außerdem waren zwei weitere Songs nominiert. Also innerhalb einer Kategorie gab es drei Songs. Und zwar noch Sei hier Gast.
Oh, yeah.
Und Bells Lied Unsere Stadt. Alle drei in einer Kategorie.
Ich muss kurz bei Unsere Stadt.
Mhm.
Also wir haben ja schon, ich habe ja schon gesagt, wenn von Vaiana dieses Wir kennen den Weg, raste ich aus und kann nicht mehr. Aber wenn Unsere Stadt kommt, dann denke ich immer, ich bin es.
Mhm.
Ich denke immer, ich bin die jetzt ihre Stadt besingt und sehe mich da in diesem wunderschönen Kleid mit der Schürze und dann geht mir so eine ab, Freunde. Und dann, ich kann diesen Text dann halt auch, ne? Und ich schmetter ihn
natürlich,
hin.
Natürlich, jedes einzelne Wort.
Und ich denke mir so, Bonjour. Und ich kann nicht.
Marie, die Baguette, aber schnell.
Das ist einfach, das sind so viele Kleinigkeiten. Ich krieg die Meise, ich kann wirklich nicht beschreiben, wie viel mir der Film bedeutet und die Musik. Und das ist mein Film der 90er.
Meiner
das
auch.
Ist mein,
meine auch,
oh mein
Franzi,
Gott,
wir sind uns einig.
Mal.
Oh mein Gott. Und wir haben die Bombe jetzt schon platzen
krass,
lassen.
Aber ich kann nicht, weil ich merke,
ich
es
kann
brodelt.
Nicht,
ich kann jetzt nicht.
Meine auch. Schon immer
es
gewesen.
Es ist einfach gezeichnet, ist, könnte ich mich hier übergeben, einfach vor Begeisterung.
Ja.
Die Charaktere, die Musik, das Ende, obwohl das Biest am Ende gar nicht mehr so schön ist irgendwie. Also der Prinz.
Ja, geht. Also im Zeichentrick noch schöner als im
Nö, Dan Stevens ist schon ziemlich cool.
Aber die Szene war albern. Da muss, also das war wirklich albern. Da hat das Kino gelacht, das ganze Kino, als er sich umgedreht hat.
Ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen.
Es war wirklich, es hat jeder gelacht. Ja. Und jeder war peinlich berührt, weil es wirklich eine blöde Szene war.
Naja, auf jeden Fall.
Ja, aber an sich hast du völlig recht.
Es gibt so viele Punkte an diesem Film, die unfassbar bedeutend sind für mich und Wahnsinn.
Es war auch mein erster Kinofilm, tatsächlich.
Wie alt warst du da?
Ja, 3. Hey, der FSK 0?
Ja, aber heißt jetzt nicht, dass man direkt mit 3 ins Kino muss.
Ich weiß gar nicht, wann ich mit Nala das erste Mal war.
Ja.
Auch irgendwas mit 3, Ende 3, glaube ich.
Ja, was hat sie geguckt? Was war ihr erster Kinofilm?
Eiskönigin 2.
War schön.
Ja, das verstanden hat sie halt das nicht, aber sie fand es traumas schön, die Bilder waren
das
halt
Das ist
schön.
Auch egal, Hauptsache es ist ein Disney-Film.
Ja,
ich weiß, es ist total egal.
Ja, selbstverständlich, ja, und meiner war halt Die Schöne und das Biest.
Ja.
Und ich habe, liebe Gäste, ich weiß immer nicht, was ich hier schon für Geschichten erzählt habe oder nicht.
Kennen uns ja schon Jahre.
Nein, aber man weiß ja immer nicht, mit wem man darüber redet. Das ist ja, als würde ich hier mit Freunden reden.
Ja, ich vergesse kurz, ich habe zwischenzeitlich gerade vergessen, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, weil wir sitzen uns gerade gegenüber. Wir haben eine ganz andere Position irgendwie als sonst. Ich habe vergessen, dass wir aufnehmen, weil ich mir denke, wir reden.
Ja,
voll verrückt. Ja, bitte?
Ja, jedenfalls konnte ich ja das gesamte Intro mitreden.
Ja.
Schon mit 3.
Natürlich.
Aber weil wir halt dann auch die Kassette hatten zu Hause und dieses Hörspiel.
Mhm.
Und dann hatte ich die halt immer zum Einschlafen gehört. Und natürlich war da genau das gleiche Intro auch nicht gekürzt wie im Film.
Mhm.
Dann habe ich es immer aufgesagt. Und mein Papa hat sich immer einen Scherz daraus gemacht, mich zu unterbrechen. Weil ich dann immer...
Was? Was ist denn das für ein Vater?
Weil ich dann hat er immer gehustet und dann war ich immer, oh, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen. Und meine Mama ist fast irre geworden, weil sie wollte, dass ich endlich zu Ende komme und ich wieder von vorne anfangen muss. Und Papa fand es halt, die fand es super lustig.
Ja, Väter halt.
Ja, es ist halt Vaterhumor.
Genau.
Das ist was ganz anderes, ne?
Ach, wie toll.
Deswegen, ja, schönes Biest, mein Number One.
Krass.
Und immer ganz knapp gefolgt von Ariel.
Ja.
Ja, das ist wirklich ganz knapp dahinter. Mhm. Manchmal gibt es Tage, da fühle ich kurz Ariel mehr.
Okay.
Ja, aber kommt selten vor.
Ah.
Aber ansonsten immer Schön und das Biest.
Bei mir ist es verrückterweise Schön und das Biest, Aladdin und dann Ariel.
Mhm.
So, ne?
Interessant.
Also,
kann ich aber auch verstehen.
Aber wir reden hier natürlich von Nuancen. Ne?
Ganz
das ist
genau.
Halt, das sind Millisekunden Unterschied hier gerade. Aber ich überlege wirklich, was ist mein erster Disney-Kinofilm gewesen?
Mhm.
Ich habe meine Mama gefragt, die weiß es nicht. Die hat gleich gesagt, schreib dir das auf für deine eigenen Kinder später. ich gehe ganz stark davon aus, dass mein erster Kinofilm kein Disney-Film war, sondern Space Jam.
Was?
Ja. Dieser, wie heißt denn der Typ, der...
Michael Jordan.
Michael Jordan, genau, mit Bugs Bunny und so.
Ja, der war cool, der Film.
Ja, war mein erster Kinofilm, glaube ich.
Von wann ist denn der?
95 oder so.
Ja.
Okay. Würde aber hinhauen.
Ja, ist auch ein vernünftiges Alter fürs Kino.
Ja, tut mir leid.
Nee, ist in Ordnung.
Ich habe dann immer gewartet, bis die VHS-Kassette kam.
Ja, schön. Ich springe noch mal ganz kurz zu den Liedern
Sehr
zurück.
Sehr gerne.
Okay. Und zwar waren... Die weiteren nominierten Songs, Everything I Do It For You,
von
Bryan Adams für Robin Hood, was ich so schön finde, weil Robin Hood ja nun auch von Disney verfilmt wurde und jetzt war der da, diese Verfilmung von Robin Hood auch in dieser Kategorie und...
Mit Kevin Costner.
Ja, toller Film. Oh Gott, der war auch toll damals, ne?
Kann ich mich nicht erinnern, aber...
Dann noch When You're Alone von Hook. Da hat, ich glaube, das ist die Kleine, die da gesungen hat, oder?
Ja, doch, das kleine Mädchen. Oh mein Gott, Hook ist ja
aber
auch
was für coole Filme. In einer Kategorie, nur 3 Filme.
Witzig, und gewonnen hat dann?
Na, hab ich doch schon gesagt. Beauty and the Beast.
Ach so, okay, gut. Entschuldigung, da war wieder, ich habe dir nicht zugehört. Nein, das stimmt nicht, aber ich habe wirklich gerade überlegt. Aber Hook, sorry, können wir nochmal, stopp.
Ja.
Hook ist auch so ein toller Film.
Unfassbar.
Robin Williams, Dustin Hoffman.
Ey, krasser Film. Julia Roberts.
Julia Roberts als Naseweiß.
Tinkerbell, ja.
Genau.
Nee,
sehr
deutsch.
Ja, aber Naseweiß heißt sie doch bei Hook.
Ja, Franziska, okay. Korrekt.
Auf jeden Fall, das ist, also, wenn ich an Hook denke, denke ich immer an Ostern tatsächlich. Aha. Weil der kam immer zu Ostern ganz oft im Fernsehen.
Ja.
So wie Waterworld mit Kevin Costner auch. Das sind Filme, die immer zu Ostern kamen.
Ja, und die Goonies kamen immer zu Silvester.
Ja, habe ich auch nie gesehen, die Goonies.
Das macht mir langsam keinen Spaß.
Möchtest du mit jemand anderem den Podcast? Nee, aber das sind, boah, was es alles für tolle Filme gibt. Ich kriege mich nicht ein.
Und die, welche Szene mir da am meisten übrigens hängen geblieben ist, also wenn ich an Hook denke, denke ich an die Szene, wie die essen.
Oh ja, und sich beschmeißen dann.
Genau,
dann, ne?
Wie sie sich fest vorstellen müssen, dass da das Essen steht und dann mit der Vorstellungskraft sind da diese bunten Teller. Und dann machen die Essensschlacht. Das fand ich als Kind so... Rufio!
Ich wollte gerade fragen, wie heißt denn der Typ, der Robin Williams so den Platz streitig macht?
Rufio,
genau. Ja.
Mega.
Krasser Typ. Also Wahnsinn. Hm.
Ja, der
super.
Der hat die Kindheit schon krass geprägt, ne? Hat Robin Williams allgemein.
Ja.
Flubber. Entschuldigung.
Den habe ich vor einem Monat das erste Mal am Stück gesehen. Ich habe ihn davor mal so ein bisschen.
Okay.
Aber habe ich, weil mein Freund meinte, hast du jemals Flubber gesehen? Ich so, nein.
Oh, Flubber war so stark.
Ja. Aber ich hatte ganz viel Spielzeug in der Junior-Tüte von Flubber.
Ja.
Und wusste es jetzt erst, dass das von dem Film ist, weil ich das gar nicht so gecheckt hatte damals.
Schön, wenn sich der Kreis schließt.
Genau. Ja, es ist ein ulkiger Film, sage ich mal.
Natürlich. Das ist halt so auch diese, so Eddie Murphy und so. Die haben ja alle immer so diesen Stil von
sehr
gemacht,
unrealistisch, ne? Flubber.
Ach,
aber.
Was.
Aber
Mrs. Doubtfire, sorry, ich höre jetzt auf mit.
Bin ich auch nicht so der Fan von tatsächlich Mrs. Doubtfire. Mhm. Aber Robin Williams hat auf jeden Fall die Kindheit geprägt. Jumanji, Entschuldigung, können wir kurz nochmal über.
Stumpy.
Ja, ich wollte genau das gerade sagen. Das ist ein Wahnsinn. Ganz
toll. Auch schön.
Sarah Whittle. Ja, geiler Film.
Richtig geil. Kennst du eigentlich den rausgeschnittenen Song von Die Schöne und das Biest?
Nee.
Was? Mensch wieder sein? Ja, ein Mensch wieder sein. Das singt das Personal im Schloss. Wie nennt man das sonst? Die Gegenstände.
Ja, ja das Personal.
Ja, das Personal, ne? Die haben den Song gesungen, Mensch wieder sein. Und der sollte auch in dem Film sein, aber das wurde dann doch zu lang und dadurch hat man 11 Minuten eingespart.
Boah.
Mit dem Vorgeplänkel, Nachgeplänkel und dem Song an sich. Und ich kenne den tatsächlich von der DVD.
Mm.
Weil das war so Zusatzmaterial. Du konntest die Version dann auch mit dieser Gesangsszene gucken.
Ah, cool.
Ja.
Noch nie gesehen.
Wie kann man den gucken? Bestimmt bei YouTube.
Bestimmt,
oder?
Kann man bestimmt googeln.
Ja, solltest du mal machen.
Ja.
Der fetzt nicht so. Oh Gott, ich sag nie, der fetzt nicht. Was ist das denn?
Ein richtiges
Oldschool.
Wow, wir sind voll den 90s drin jetzt hier.
Ja.
Aber ich finde es ziemlich geil, wenn man Filme, die man kennt, mit neuen Szenen sieht, weil wann gibt es sowas schon mal?
Ja.
Bei Herr der Ringe zum Beispiel, ne? Als ich da die Extended Version geguckt habe oder auch vom Hobbit, ich liebe ja die ganzen Filme, bin ich ein großer, großer Fan. Das ist wie ein ganz neuer Film nochmal zu gucken.
Ja.
Ne? Deswegen ist es spannend, jetzt nach so langer Zeit wieder das neu zu sehen.
Ja, solltest du dir unbedingt angucken.
Mach ich. Wenn wir es finden, verlinken wir euch das natürlich in der Infobox. Wir wollen ja unser Wissen weitergeben.
Was ist eine Infobox?
Na, der Infotext, der hier bei dem Podcast oben immer steht. Genau.
Das nennt man doch immer Shownotes.
Okay, good. Wow.
Findet ihr in Shownotes.
Genau. Nein, aber wir verlinken euch das auf jeden Fall, damit ihr euch da auch reingucken könnt.
Genau. Belle ist übrigens die einzige im Dorf, die blau trägt.
Mhm.
Und das hebt hervor, dass sie anders ist als alle anderen in diesem Dorf. Und wer trägt auch blau? Das Biest.
Ah.
Und das stellt halt einfach dar, dass beides total die Außenseiter sind und sich dann finden. Finde ich schön,
ist
wenn so mit Farben gearbeitet wird.
Ja, das ist toll.
Und wie ich schon prophezeit habe, basiert auch dieser Film auf einem Volksmärchen aus Frankreich.
Mhm.
Genau, die erste Veröffentlichung von diesem Volksmärchen gab es 1940 von Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve.
Ach, wie.
Und, fällt dir was auf? Villeneuve heißt das Dorf.
Wow,
zumindest offiziell in der Neuverfilmung.
Ja.
Da heißt es Villeneuve.
Das ist süß.
Das macht Sinn, ne?
Ja.
Das ist voll schön.
Aber Schön und das Biest wurde, glaube ich, oft auch irgendwie verfilmt.
Ja,
habe ich so, ne?
Oft.
Also auch aus Frankreich. Es gibt einen Film, der spielt Vincent Cassel, das Biest.
Mhm.
Den habe ich mal angefangen zu gucken. War langweilig, habe ich ausgemacht. Aber das ist auch so ein, ja, kann man immer mal wieder verfilmen irgendwie. Aber
ja,
es gibt nur einen, Die Schöne und das Biest.
Weil es halt ein Volksmärchen
genau.
ist. Und deswegen haben sich da halt einfach viele dran probiert an der Umsetzung. Und auch dieses Volksmärchen ist natürlich anders, komplett anders als der
Film. Jetzt bitte keine Dolche und Schaum.
Nein, so schlimm
und
ist es. Nee, das ist
Mörder.
Das ist tatsächlich basiert lose auf dem Original. Das Original ist nicht so grausam. Belle hat super viele Geschwister, Schwestern und Brüder irgendwie und auch sehr neidische Geschwister. Mhm. Der Dad klaut bei dem Biest eine Rose. Also der ist da erstmal gern gesehen. Das Biest freut sich, dass er Besuch hat.
Mhm. Der klaut Hallo, dann aber, willkommen, komm doch rein.
Der klaut dann eine Rose und daraufhin flippt das Biest aus und hält ihn gefangen. Und dann sagt das Biest, muss Belle freiwillig bleiben, damit der Vater gehen darf. Und das tut sie dann halt auch. Und was ich ganz witzig fand, ist, dass da gibt es nicht verzauberte Bedienstete in dem Sinne, dass es dann Gegenstände sind, sondern es gibt Affendiener, super viele Tiere, Feen. Also ist alles irgendwie nochmal magischer.
Mhm. Ja, ach schön.
Ja.
Das ist wirklich schön.
In Ordnung. Ja. Das stört mich ein bisschen. Also irgendwie.
Die Affen?
Ja, sowas. Und diese neidischen Geschwister und so. Und keine Ahnung, irgendwie. Ich bleib bei dem.
Ja, du auf jeden Fall. Auch jetzt, selbst wenn ich diese Information in meinen Kopf hineingelassen habe, ist sie gleich wieder raus, weil es nur diesen einen Film halt so gibt. So, ne? Ja. Das ist aber trotzdem schön zu wissen.
Ja. Next.
Oh mein Gott, was kommt denn jetzt?
Aladdin! Yay! 1992.
Wow. Mhm. Das ist toll. Also auch. Das ist so dämlich, immer zu sagen, oh mein Gott, ja, das ist der Film der 90er. Aber ich glaube, jeder Film bis auf zwei, bei mir drei, sind halt einfach Filme der 90er und meiner Kindheit.
Ja.
Und Aladdin ist halt einfach toll.
Ciao, Kakao.
Voll. Also auch hier könnte ich wieder den Tisch klein machen vor Begeisterung.
Ja.
Das ist, was soll ich noch sagen?
480 Millionen eingespielt, krass. Ähnlich erfolgreich wie Schön und das Biest. Basiert auf Aladdin und die Wunderlampe aus dem Märchen aus Tausend und eine Nacht, weiß man ja auch.
Kinder.
Und hat sich aber auch, die haben sich auch hart inspirieren lassen von dem Film Der Dieb von Bagdad. Das ist ein Film von 1940.
Mhm.
Und da sieht man, dass die Figuren halt super, super von dem Film inspiriert worden sind.
Mhm.
Also vor allem der Sultan, Jafar, Abu, aber auch ganze Szenen. Also auch da hat sich Disney nicht alleine die Geschichte ausgedacht. Aladdin basiert übrigens auf Tom Cruise, auf dem jungen Tom Cruise. Und wenn man mal die Bilder nebeneinander hält, sieht man wirklich Parallelen.
Ja.
Sollte eigentlich erst Michael J. Fox ähneln, aber das war dann zu bubihaft. Das wollten sie dann doch nicht. Das war dann zu kindlich irgendwie.
Ja, aber Michael J. Fox sieht halt auch jetzt noch mit 50 aus wie so ein 30-Jähriger.
Ja.
Der ist halt ist so ein Jung geblieben, einfach vom Gesicht her.
Deswegen haben sie Tom Cruise gewählt als Vorlage. Und ich finde so gerade die Nase und so. Schon?
Jetzt ist aber auch, glaube ich, nur, wenn man es weiß, dass man sieht dann
natürlich.
So. Alleine wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber ich mag das, wenn die jemandem nachempfunden sind.
Mag ich auch richtig gerne. Und das machen sie auch oft tatsächlich. Mhm. Ursprünglich war eine Mutter geplant für Aladdin.
Mhm.
Der Jeffrey Katzenberg, der Chef der Animationsstudios, hat die Mama aber rausgestrichen.
Gut.
Und wir erinnern uns, das war auch der gesagt hat, er möchte eigentlich nicht so gern den Ariel-Song haben.
Mein Gott. Ne? Also hätte Aladdin viel, viel toller sein können wahrscheinlich.
Ja, wer weiß. Dafür. Mhm. Achso, und der hatte da deswegen auch einen Song für seine Mutter, Proud of Your Boy. Wurde natürlich entsprechend auch rausgeschnitten. Aber dieser Song fand Platz im Musical.
Ah.
Da gab es dann nicht die Mama, der hatte das dann für seine verstorbene Mama gesungen quasi. Und der ist echt schön, der Song.
Ich habe das Musical ja noch nie gesehen.
Ja.
Ich hoffe, dazu kommen wir auch irgendwann mal wieder, Musicals zu sehen. Würde ich gerne gucken.
Ja, ist super schön.
Mich hat wirklich immer, also ich finde die ganze Geschichte rund um Aladdin, seine Eltern, wie er da hingekommen ist, wo er hingekommen ist, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
Mhm.
Na, also es war ja auch gerade als Aladdin, die Realverfilmung so ein Riesenerfolg war, ging es ja darum, wie können wir da noch Serien draus machen?
Mhm.
Und dann hieß es ja, dass der,
Mina Massoud?
Nee, der andere, der
Guy
quasi,
Ritchie.
Nein, der um Jasmin buhlt, der diesen dummen Prinzen spielt.
Ach so, ja.
Genau. Mhm. Und dann hieß es ja erst, dass man da über den eine Serie macht und alle so, hä, aber warum macht ihr denn nicht mit Mina Massoud eine Serie? Weil man eben diese Fragen hat. Warum ist der da, wo er ist? Finde ich immer noch super, super spannend.
Ja.
Und ich hoffe, dass da mal irgendwelche Serien mal in Planung sind.
Ja, so Background-Infos sind halt immer
Finde ich
cool.
Immer cool.
Ne? Das ist auch wie mit Schön und das Biest jetzt.
Ja.
Mit das Sequel, Prequel.
Mhm.
Mit Gaston und Le Fou.
Ja.
Super schön.
Ja.
Freue ich mich drauf. Aladdins Hosen sind übrigens inspiriert von MC Hammer.
Ja, wow, jetzt wo also du es sagst.
Also zumindest die Bewegungen dieser Hosen. Man hat halt MC Hammer Videos studiert, um zu schauen, wie man die Hose animiert. Mhm. Ziemlich witzig. Und immer wenn Aladdin lügt, fällt die Feder runter. Also die fällt nicht runter, sondern die knickt ab.
Da muss ich das nächste Mal drauf achten. Ja. Das hatte ich wirklich nicht so im Blick.
Das ist echt witzig. Wenn er sein Turban aufhat, zum Beispiel, wenn er dann mit Jasmin um die Welt fliegt, da lügt er ja dann auch. Mhm. Erst wenn die da sprechen und da fällt die wieder runter.
Ja.
Und dann hebt er sie immer so hoch mit seiner Hand. Das ist echt süß.
Ja. Ach, toll.
So, kommen wir jetzt wieder zu Robin Williams.
Mhm.
Genie wurde für Robin Williams geschrieben. Ja. Also es war ja wirklich von vornherein geplant, dass sie Robin Williams haben wollten. Das heißt, die Rolle wurde komplett auf sein Leib geschrieben, designt, kreiert, wie auch immer. Und fast alle Texte wurden tatsächlich improvisiert von Robin Williams.
Das ist so schön einfach. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich mit der Rolle Genie verbinden werde, diese Infos. Mhm. Also wenn man das auch so, wenn man so Making-ofs gesehen hat, wie Robin Williams in seiner Tonkabine steht und das macht und auch switcht zwischen diesen ganzen Emotionen durch die verschiedenen Rollen ja auch, ne, die wir ja gleich am Anfang von Genie quasi bekommen, wenn er da sich präsentiert. Das ist so beeindruckend und das zeigt einmal wieder, was Robin Williams für ein krasser Schauspieler war.
Absolut. Einzelne Szenen gab es in 10 verschiedenen Versionen,
weil
er einfach immer anders gesprochen hat, anderen Texte anders improvisiert hat. Das ist so interessant. Ich würde da echt so gern viel mehr drüber sehen.
Ist bestimmt auch, kann auch anstrengend sein, wenn du selber vielleicht auch nie zufrieden bist und immer noch denkst, nee, es kann noch lustiger sein, wir können es noch anders machen. Also es muss ja unfassbar anstrengend, also körperlich auch und mental absolut sein.
Die Schlussszene, wo Ginny dann frei gewünscht wird.
Ja.
Darf ich den Affen küssen?
Ja.
Oh, Pilz.
Ja.
Da trägt er ein gelbes Hawaii-Hemd und hat doch eine Goofy Cap auf.
Ja, Goofy Cap.
Und dieses Outfit trug Robin Williams nämlich in einem Disney-Kurzfilm, der über Animation ging. Dieser Kurzfilm heißt Back to Neverland von 1989 und da hat er genau dieses Outfit an.
Ach, cool.
Und das haben sie dann dem Genie angezogen.
Ja. Also Genie hat sowieso mit die besten Szenen, finde ich einfach. Ne? Also
voll.
Ich finde Aladdin ist sowieso sehr lustig gemacht und amüsant, aber eigentlich nur mit Genie. Und deswegen war man so froh, dass in der Realverfilmung auch so viel lustig war, ne? Weil der Film davon lebt. Aber alleine, wenn Genie sich da vorstellt und mit den ganzen, wo die auf dem Teppich sitzen und er die ganzen Notausgänge präsentiert. Und
Notausgänge sind rechts und links. Genau.
Das ist einfach so geil. Oder die Szene, wo, genau, was du vorhin gesagt hattest mit diesem winzig kleinen Lebensraum.
Ah, phänomenale kosmische Kräfte.
Das ist zum Beispiel auch geil.
Winzig kleiner Lebensraum.
Oder er dann halt auch sagt, ja, und normalerweise ist es, wenn ich jemanden kennenlerne und der sich was wünscht, ist es immer nur, was darf sein? Was darf sein? Was darf sein? Und solche Sachen sind einfach so wahnsinnig lustig und toll.
Ja, man kann einfach auch echt jeden Film von vorne bis hinten mitsprechen.
Ja, total.
Gruselig.
Oh nee, schön. Unsere Kindheit einfach.
Ja, stimmt. Welche ist deine Lieblingsszene?
Von Aladdin?
Ja.
Ich glaube, wenn er Genie frei wünscht.
Echt?
Ja, weil dann ich dachte früher immer, das sind Armbänder. Und dachte immer so, hä, warum sind die denn jetzt weg? Ich habe das nicht gerafft, dass das der Grund ist, warum er der Lampe ist.
Okay.
Ich habe eher fashionorientiert gedacht.
Oh, ja, natürlich.
Weil er einfach, du siehst halt wirklich, wie viel ihm das bedeutet hat, dass Aladdin sein Wort gehalten hat und dass Genie jetzt machen kann, was er will. Und man ihn dann bei Aladdin der Serie wieder sieht. ich glaube, das ist eine der berührendsten Szenen für mich tatsächlich. Bei dir?
Nicht so eine bedeutsame Szene, aber die ist mir als Kind einfach so unendlich hängen geblieben. Wie Jasmin ziemlich am Anfang im Schloss, also im Hof sitzt, am Brunnen.
Oh ja, der Brunnen.
Und dann die Vögelchen da rausholt.
Stimmt,
diesen einen kleinen Vogel auf der Hand hält, mit dem so den Kopf streichelt mit einem Finger und dann die Vögel freilässt. Fand ich so schön. Ich fand einfach diesen Hof und diesen Brunnen und sie und die Vögel, alles in allem, boah, hat mich umgehauen. Es ist so eine einfache Szene, aber das war für mich die Szene aus diesem Film.
Ja.
Und ganz klassisch die Teppichszene.
Ja.
Also Flieg mit mir um die Welt, weil es auch einfach einer meiner Top-5-Songs ist.
Ja. Nee, der hat auch ganz viel ganz viel Emotionen, ja, tatsächlich. Also ich weiß, in dem Film gibt es nichts, was ich irgendwie kritisieren könnte, würde. Er ist einfach von vorne bis hinten perfekt. Und ich finde halt auch gerade super lustig, wie Aladdin, wie Genie sich halt immer in neue Rollen auch so reinbringt, ne? Als Aladdin so darüber schwärmt, dass er ja Jasmin getroffen hat und er so, und er dann halt wie so ein Franzose an so einem Restauranttisch sitzt. Oui, c'est l'amour. Das sind alles so geile Sachen.
Warte. Es gibt da gewisse Bedingungen, ja, ein paar Vorbehaltsklauseln. Liebe ich.
Das ist wirklich
man könnte jetzt hier ewig lange einfach zitieren.
Du sprichst mit mir, du reibst an meiner Lampe und du laberst mit mir. Das fand ich cool.
Ich fand es echt traurig, wie Aladdin angemeckert wurde von ihm.
Ja, war es ja alles gut gegangen.
Ja, ist alles gut gegangen. Okay. So, Let's Fetz. Nächster Film.
Let's Fetz. Ja. Was kommt denn jetzt? Lass mich raten. Ja. Jetzt kommt Mulan.
Wir sind 1994.
Herkules. Nein, der kommt später.
Viel später.
Ja. Pocahontas.
Ah. Knapp verfehlt.
Was denn?
Der König der Löwen.
Ah, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Oh Gott, sorry.
94 ja. Sollte ursprünglich King of the Jungle heißen. Ja, haben sie dann auch festgestellt, dass keine Löwen im Dschungel leben. Deswegen sind sie dann 2 Wochen nach Kenia gereist.
Ja. Nur 2 Wochen?
Nur 2 Wochen. Kein Geld. Um sich da von der Savanne inspirieren zu lassen. Haben da ganz, ganz viele Fotos geschossen und haben diese Fotos dann tatsächlich auch für die Landschaftsbilder im König der Löwen verwendet.
Mhm.
Genau, und da hatten die einen afrikanischen Guide.
Mhm.
Und der meinte dann Hakuna Matata.
Wow.
Und das haben sie dann natürlich übernommen.
Ja.
Schön. Also ich meine, Hakuna Matata. Jeder Mensch auf der Welt kennt Hakuna Matata.
Hoffentlich jeder Mensch auf der Welt.
Nur wegen des einen Guides.
Ja. Ach, wie krass, ne? Richtig krass.
Ja.
Ist aber auch geil. Es ist halt wirklich einfach Hakuna Matata eben, weißt du?
Das ist auch der erste Film, der in afrikanischer Sprache, in Zulu, synchronisiert wurde.
Mhm.
Eigentlich auch voll traurig, dass das der erste war. Nur weil es jetzt plötzlich ein Film war, der in Afrika spielte.
Es ist traurig. Tatsächlich wirklich, wenn man drüber nachdenkt.
Aber sehen wir doch das Schöne daran. Endlich wurde es auch in Zulu übersetzt.
Ja, trotzdem traurig, aber ja.
Okay. Auch er hat natürlich Oscars gewonnen.
Ja.
Beste Filmmusik von Hans Zimmer und bester Song Can You Feel the Love Tonight von Elton John und Tim Rice.
Wow.
Und auch hier waren Circle of Life und Hakuna Matata nominiert. Also wieder 3 Songs aus diesem einen Film.
Und Circle of Life ja auch von Elton John, ne? Also
ja, natürlich.
Der hat es halt auch einfach, ich glaube, der kann nachts schreiben oder mit Augen zuschreiben, es wird ein Hit.
Ja, krass, oder?
Ja.
Voll schön. Vor allen Dingen sämtliche Filme immer diese Oscars. Mhm. Also immer die Musik-Oscars. Mhm.
Aber dafür steht Disney auch.
Ja.
Weißt du, wenn man an Disney denkt, das sind keine Filme.
Mhm.
Das sind einfach Erlebnisse. Gerade durch die Musik.
Ja.
Ja. Und
das hast du so schön gesagt, Franzi.
Naja, und auch alleine, dass man diese Musik teilweise verbindet mit Hochzeiten, weißt du, wenn man dazu so einen Hochzeitstanz hat. Oder zum Beispiel, wenn, ich hatte auch irgendwann mal eine verrückte Geschichte gelesen, ja, wir haben Circle of Life im Kreislauf spielen lassen, als mein Kind. Im Kreissaal, als mein Kind kam.
Ja.
Okay.
Ja.
Das sind halt alles so eine Sachen, das hast du doch dein Leben lang.
Ja.
Und deswegen ist Musik in Disney-Filmen so toll und so wichtig. Und deswegen ist jeder Disney-Film ohne richtige Musik, kein richtiger Disney-Film für mich tatsächlich.
Korrekt.
So.
So wie Bernhard und Bianca.
Ist, ja. Naja, aber ich finde, ich brauch musikalische Erinnerungen.
Ja.
Weißt du? Das ist das zum Beispiel, was mich bei Soul gestört hat. Oder bei Raya, dass ich nicht direkt den Song im Kopf habe.
Ja, das stimmt.
Und bei jedem einzelnen anderen Film kann ich dir den Titelsong schmettern.
Ja. Absolut, bin ich bei dir. Ich liebe die Songs auch. Also meine Playlist, meine Disney-Playlist, keine Ahnung, 60 Lieder stark oder sowas, die läuft rauf und runter.
Ja.
Ich habe da immer Bock drauf.
Und ich finde halt auch, das ist deren Uniqueness. Das ist das, was Disney ausmacht. Deswegen dürfen wir niemals, niemals etwas dran ändern.
Ja. Word.
Thank you. Bam, das war's. Sei hier Gast der Podcast. Ciao.
So. Jetzt magst du vielleicht denken, der König der Löwen, da gibt's kein Buch drüber. Ist korrekt. Pass auf, die Grundzüge der Handlung haben große Ähnlichkeit mit Hamlet von Shakespeare.
Ja, ich habe den, wie heißt es, Mitternachtstraum, habe ich gelesen.
Ich kann dir kurz sagen, die Parallele. Der König bei Hamlet, hier Mufasa, wird von seinem Bruder, hier Scar, getötet. Mhm. Eine Parallele. Der Prinz, hier Simba, wird vom Geist seines Vaters, der tote Mufasa, im Himmel, aufgefordert, Rache zu üben. Ja. Nun ist jetzt Mufasa nicht derjenige, der sagt, töte meinen Bruder, aber er sagt, erinnere dich.
Und dann, so traurig,
und dann wird Simba daran erinnert, seinen Platz einzunehmen. Mhm. Und was er daraus macht, ist halt seine Sache so, aber die Parallelen sind unverkennbar da. Also die Inspiration lag bestimmt bei Hamlet.
Ja. Na, auch hier wieder so schön für Disney, dass sie es da so einfach hatten.
Ein Glück gab es Shakespeare. Und das lief alles am Ende so gut, dass knapp über 1 Milliarde eingespielt wurde.
Also Wahnsinn.
1 Milliarde Euro.
Also das muss ja für
Disney. Dollar, sorry. Dollar.
Euro da gab es damals noch nicht.
Richtig.
Was für ein Gefühl für Disney. Mhm. Ne? Und ich glaube, damit ist dann erst so richtig der Disney-Stein ins Rollen gekommen.
Und wir erinnern uns, das war der B-Movie.
Ja, stimmt, hast du ja erzählt. Da Pocahontas sollte der A-Movie sein. Richtig. Oder?
Ne? Zeitgleich wurde an Pocahontas für 95, ein Jahr später, gearbeitet. Und alle stürzten sich auf Pocahontas, weil an den Erfolg von König der Löwen nicht geglaubt wurde. Und am Ende war es der Film, der über 1 Milliarde eingespielt hat.
Wahnsinn.
Ja.
Es ist toll. Es ist leider ein Film, den ich mir als Erwachsene jetzt nicht mehr so angucken kann wie Schön und das Biest, was ich einfach nebenbei laufen lassen kann und da meine ganzen Choreografien schmettere. Aber
Choreografien auch noch.
Ja, du. Wow. Hallo? Bonjour singt sich oder macht sich nicht von alleine. Aber König der Löwen ist jetzt nicht einer, wo ich denke, ja. Gucken wir uns nochmal an.
Ja.
Ganz verrückt.
Also ich glaube, ich bin da jetzt auch geschädigt von der Garde der Löwen, wie ich ja schon erzählt habe, dass mein Nala ja Garde der Löwen liebt. Ich kann nicht mehr.
Löwen-Overkill. Ja, ganz klassischer Löwen-Overkill.
Wirklich. Ja. Kann ich gerade nicht mehr, will ich nicht.
Oder vielleicht, ich gehe noch einen drastischen Schritt weiter.
Ich habe schon richtig Angst.
Vielleicht liegt es auch daran, weil die Verfilmung von König der Löwen für mich eine der schlechtesten war.
Ja, aber damit verbinde ich es schon gar nicht.
Nee, aber das hat vielleicht mir so die Energie geraubt oder die Lust geraubt, den Originalfilm nochmal anzugucken vielleicht.
Okay. Verrückt ist aber, dass ich ja den Soundtrack von der Neuverfilmung liebe.
Ja, das ist
Original-Soundtrack.
Das ist toll. Hakuna auch nur auf Matata, Englisch natürlich.
Ne? Hakuna Matata. Mataka? Hakuna Matata im Original.
Ja.
Wow.
Super. Ganz
Childish Gambino.
Ja, natürlich. Alle, also der ganze Soundtrack, außer das Beyoncé-Lied, ist super. Obwohl das Beyoncé-Album, was sie ja auch rausgebracht hat, nachdem sie Nala gesprochen hat im Film, das ist auch ziemlich fett. Hast du es jemals gehört? Da gab es ja auch einen ganzen Film quasi dazu in Videos.
Gehört.
Eieiei, da.
Muss ich nachholen?
Da habe ich aber auch Choreografie noch da. Nee, das ist schon ziemlich cool, ne? Und Beyoncé ist natürlich auch mega. Aber ich glaube, vielleicht hat mir das so ein bisschen die Emotionen geraubt, ne? Und Mufasa stirbt halt jedes Mal und darauf habe ich keinen Bock.
Ja, grausam.
Ja.
Grausamer Bösewicht, freue ich mich auch, wie gesagt, auf die Folge.
Einer der besten Bösewicht-Lieder
Songs. Oh mein Gott. Ja.
Richtig geil. Wir sagen nichts. Wir halten den Mund für das nächste Mal.
Noch ein Punkt zu König der Löwen. Mhm. Die Szene, wo Zazu bei Mufasa eingesperrt ist. Also der ist doch da in seiner Höhle.
Genau, ja.
Da singt er It's a Small World.
Wirklich?
Ja, im Deutschen singt er doch Diese Welt ist klein, so klein.
Oh.
Und im Englischen, im Original, singt er da gerade It's a Small World After All.
Ach, wie verrückt.
Ja.
Nee.
Und deswegen ist doch Scar so, nein, einen anderen Song. Weil, warum denn kleine Welt? Ist ja seine große Welt.
Das habe ich, okay, jetzt hast du mir einen Grund gegeben, da nochmal reinzuhören. Mhm. Tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen.
Schön.
Schön, wirklich schön. Kann man nicht anders sagen, König der Löwen, ein Must in den 90ern.
Nächster Film.
Jetzt kommt aber Pocahontas.
Ja, du hast aufgepasst.
Mein Lieblingsfilm Pocahontas.
Man ist eigentlich voll traurig, mit dir darüber zu reden, weil er mir wirklich viel bedeutet.
Ja, und ich möchte auch nochmal klarstellen, weil ich weiß nicht mehr, ein Gast auf Instagram hat geschrieben, obwohl du Pocahontas hast oder nicht magst. Das stimmt nicht. Ich mag ihn schon, aber es ist nicht mein Disney-Film, den ich liebe.
Nein, ich glaube, jetzt bist du gerade widersprüchlich.
Ja, aber hassen oder nicht mögen ist was anderes als, ich habe ihn gesehen, aber ich muss ihn nicht nochmal sehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Gut, leg los mit Pocahontas.
Pocahontas feierte Premiere am 15.06.95 im Central Park.
Oh, in New York?
Ja.
Ach, verrückt.
Mit 100.000 Menschen.
Krass.
Zur Premiere. Und das war auch der Rekord für die größte Filmpremiere ever.
Wow.
Ja, ne? Interessant.
Richtig cool.
Und letztens hat mir das mein Mann so erzählt, beiläufig. Und ich war so, boah, erzähl doch keinen Quatsch. Und dann habe ich recherchiert und es stimmt. Er hat mich nicht belogen.
Wow.
Und er wusste das einfach, woher auch immer. Manchmal hat er auch so ein Gedächtnis für sinnlose Fakten.
Oh, voll
also
schön.
Nicht für sinnlose, sondern unnützes Wissen.
Unnützes Wissen, genau.
Ja.
Cool.
Vielleicht merken wir uns das jetzt für immer.
Das mit dem Central Park?
Mhm.
Okay. Aber war der denn auch wirklich erfolgreich? Also ich meine, wir wissen ja, dass es der A-Movie war und König der Löwen B.
Ja, er war sehr erfolgreich. Natürlich nicht ansatzweise wie der König der Löwen. Mhm. Keine Frage. Der bis dato einzige Film mit einer Milliarde Umsatz oder Einspielergebnis. Aber er hatte auch ein Einspielergebnis von 346 Millionen Dollar.
Wow.
Und im Vergleich zu Schön und das Biest, die bei 400 irgendwas lagen, wie wir ja gerade gelernt haben. Ich sag's nochmal genau. 440 Millionen, finde ich das schon stattlich. Aladdin 480 Millionen. Und Pocahontas, der ja nun nicht diesem typischen Romanze-Schema, Musical-Schema entsprach wie die Filme davor. Immerhin 346 Millionen Dollar.
Ja, schon sehr erfolgreich.
Und auch viele haben für Pocahontas gestimmt.
Ja,
ne?
Das stimmt.
In unserer Umfrage.
Das stimmt.
Das hat mich so beruhigt. Mhm. Sowas beruhigt mich immer. Das macht mich so richtig glücklich.
Ja, und siehst du, und ich war da zum Beispiel bei der Folge davor mit Disneys große Pause nicht beruhigt, sondern verwundert, weil ich ja dachte, ich bin die Einzige, die das gesehen hat irgendwie. Aber nee, ist schon schön, dass wir hier alle irgendwie die gleiche Meinung haben.
Ja. Also sehr erfolgreich, aber weit unter den Erwartungen. Weil wie gesagt, man hat ja erwartet, dass das der erfolgreiche Film sein wird. Mhm. Und letztendlich war es ja genau geswitcht zwischen den beiden Filmen. Auch zwei Oscars, wie sollte es sein?
Für die Musik.
Aber korrekt, Franzi, du erkennst das Schema. Beste Musik, beste Filmmusik für Alan Menken und Stephen Schwartz. Und natürlich auch für den besten Song von genau den gleichen. Für Colors of the Wind.
Ist aber auch ein tolles Lied.
Ja, Farbenspiel des Winds. Mm. Oh Gott.
Also alleine, wie sie schon anfängt. Für dich.
Bin ich nur eine
von Genau.
Es ist klar, dass du so denkst, denn du bist sehr viel gereist.
Ich muss wirklich sagen, ich höre ja auch so nebenbei Disney-Musik und ich mag die Musik von Pocahontas sehr.
Traumhaft.
Ich mag auch die Musik von Mulan sehr, obwohl ich den ja nur einmal am Stück geguckt habe.
Ja.
Aber bei der Musik, das ist schon
traumhaft.
Da, die
Message
toll.
Hinter diesem Song, der ist auch in meinen Top 5 übrigens. Also da flipp ich aus komplett. Der bedeutet mir so viel, weil allein dieses, wie hoch wachsen Bäume hinaus, doch wenn du sie fällst, kriegst du es nie heraus. Also das ist so, also so. Das klingt so schnulzig, aber ja, genau so ist es. Also mind-blowing.
Wenn ich an den Song denke, muss ich auch so an die ganzen Bilder zu den Szenen denken, weil die ja so extrem stimmig sind und auch mit diesem, da gibt's auch eine Stelle im Song, wo sie was über den Wolf singt.
Wolf halt, so wie der Silbermond.
Genau. Und das passt halt alles und das ist schon sehr, sehr toll gemacht.
Und wie sie ihm die Welt zeigt.
Mm.
Er, einen Kolonist, super fortschrittlich, super materiell und sie zeigt ihm so die wahre Welt, die Natur, Spiritualität. Also ich finde das...
Liebe.
Ja, super, super schön. Ich liebe ihn. Und auch da liegt natürlich eine reale Person zugrunde. Die
ist
keine Geschichte, kein Märchen, keine Volkssage, sondern tatsächlich eine reale Person.
Genau. Und die war ja 11 Jahre alt.
Ja, die war sehr, sehr jung. 1595 geboren. Wurde Pocahontas in Virginia. Und ja, der Film ist natürlich angelehnt an die Geschichte, so wie sie halt bis heute übertragen wurde. Man hat da wohl auch viel mit den Tagebüchern von John Smith gearbeitet und laut John Smith war da keine Romanze. Er war 15 Jahre älter. Ja, sie hat ihm die Welt gezeigt und sie hat wohl auch ihr Leben riskiert für ihn.
Mhm.
Aber diese ganze Romanze und auch das Alter wurde von Disney frei erfunden, was ja schön ist. Das mögen wir ja so.
Genau, also das ist ganz verfälschte, das mögen wir. Genau. Und war das nicht auch so, dass die im realen Leben dann doch nach England gegangen ist?
Genau,
und später dann. Und dann irgendwie einen anderen ganz Offizier geheiratet hat und dann schwanger war und mit dem Kind dann wieder zurück.
Ja, nach wollte Amerika. Sie ja, sie ist gestorben, kurze Zeit
Stimmt,
später.
Die ist gestorben, ja.
Da gab es ja auch einen zweiten Teil, da wurde wohl die Geschichte auch nur angelehnt, aber genau, so war wow.
Ja, krass, ne?
Nicht schlecht.
Ich glaube, ich habe so ein Making-of Pocahontas gesehen, wo dann die wahre Geschichte erzählt worden ist. Habe ich laufen lassen. Krass, ne?
Ja, bin ich sehr stolz auf dich.
Ich weiß nicht warum. Vielleicht war ich wieder krank und konnte mich nicht wehren.
Möglich. Aber da entstehen ja tolle Momente draus, wie wir gelernt
genau,
haben.
Genau, absolut.
Schön und das Biest war es, ne?
Nee, das war es, der zweite Teil von Cinderella. Dann den,
nein.
Ach so, ja, das habe ich gesehen, als ich Zahnschmerzen hatte des Todes und fast gestorben bin.
Genau.
Und als ich den zweiten Teil von Cinderella gesehen habe, hatte ich Grippe oder so.
Okay. Ja, den hättest du dir auch schenken können, oder?
Ja, der war aber in meinem Fiebertraum ganz gut.
Okay, na gut, solange er dir da geholfen hat. Bei Pocahontas sagt man auch, dass man da auch Parallelen zu Romeo und Julia von Shakespeare erkennt, ganz grob. Also nicht, dass der Film davon inspiriert ist, aber einfach, dass man da grobe Parallelen erkennt. Allein dadurch, dass, ich meine, die Montagues und die Capulets, die ja nun auf den Tod verfeindet waren und deren Kinder sich verliebt haben. Und so ist es ja nun mit den englischen Siedlern, mit den Engländern und den Indianern, die sich ja auch bekriegt haben, aber die Kinder ineinander verliebt sind.
Ja.
Ja, ganz lose.
Ah, da muss ich direkt an Romeo und Julia,
traumhaft,
Leonardo DiCaprio und Claire Danes denken. Was für ein Film.
Wow.
Der Soundtrack, das doch... Ist da nicht love me, say that you love me? Ist es nicht irgendwie ein Love Fool, The Cardigans?
Ja, doch.
Doch.
Und oh, Kissing You von Desiree?
Ja.
Oh.
Warte mal, wie geht das?
Oh Gott. Oh Gott, da könnte ich anfangen, auf der Stelle zu heulen. Oh Gott. Oh Gott.
Schon ziemlich geil.
Das, wann war denn das? 96 oder so? Oh Gott, ist das krass. Wow.
Das ist krass.
Da könnte ich heulen. Das da fange ich an zu heulen. Wie immer und überall. Ich weiß, aber da ganz besonders.
Ja, aber Romeo und Julia hat auch so starke Szenen. Und ich glaube, dieser Film war auch so dermaßen erfolgreich, auch so für uns Jüngere in den 90ern. 96 kam der raus. Weil MTV und Viva diese Soundtracks, also die Songs zum Film, so rauf und runter gespielt haben. Ich kann dir auch sagen, wie das Video von den Cardigans war und
voll,
von Desiree und so. Ne?
Das, die Szene mit dem Fischbecken, wo die sich das erste Mal sehen auf der Party.
Und sie draußen steht und dann dieses Feuerwerk losgeht.
Und sie war 14, als der Film gedreht wurde.
Richtig krass.
Blutjung.
Ja, so sieht sie auch aus.
Ja.
Aber sie sieht auch jetzt noch aus wie so eine Jungsche. Ist auch so eine jung gebliebene.
Geht. Also bei Homeland sah sie schon manchmal echt zerstört aus.
Ja.
Aber da hat sie auch eine zerstörte Rolle gespielt.
Hat eine ziemlich zerstörte Rolle. Und mein Gott, wer könnte nicht Leonardo DiCaprio lieben?
Oh, war der süß dann, ne?
Na?
Da war ich auch verliebt.
Also das ist wirklich ein richtig toller, auch jetzt noch.
Ja.
Das ist so ein, ich mag den so sehr gerne und ich liebe den schon sehr.
Ja, ich auch.
Bin sehr inspiriert.
Ja, aber er liebt auch gerne junge Models.
Ja, und wir wissen alle, wenn er mit diesem jungen Model Fahrrad fährt, ne, es gibt ja so Paparazzi-Fotos, wo er Fahrrad fährt, dann ist spätestens 2 Wochen später Schluss. Bei jeder einzelnen Freundin.
Ja.
Ne, also dann auch mit Toni Gahn. Oh, die waren Fahrradfahren. Ah, oh, die Beziehung ist vorbei.
Okay, verstehe.
Ist trotzdem toller.
Wie sind wir da hingekommen?
Wegen
Shakespeare.
Genau.
Ähnlichkeit zu, lose Ähnlichkeit. Wie gesagt, ich liebe es einfach, dass so viel Spiritualität, ich bin ja da immer so ein bisschen so angehaucht. Und ja, mag ich gerne. Der Einklang mit der Natur und so Sätze wie, wohin der Wind sie führt oder lässt sich von Geistern leiten und mit dem Herzen lauschen. Und das war auch mal so eine ganz andere Message, die es so vorher noch nicht in den Disney-Filmen gab.
Ja.
Und das liebe ich.
Ich glaube, das war so der Punkt für mich, wo ich dann gesagt
habe,
ich aus dem Kino gegangen bin. Nein, deswegen konnte ich wahrscheinlich nicht so viel damit anfangen, weißt du, weil ich so nicht ich habe das nicht verstanden. Ja, wo führt uns denn der Wind hin?
Ja.
was sind links, rechts, geradeaus. Ja. Das war ich einfach nicht. Mhm. Ne? Und das sehe ich jetzt ganz, ganz anders. Also ich schäme mich auch dafür, dass ich den nicht öfter gesehen habe als Kind. So weit hast du mich schon.
So weit hast du mich schon.
Aber es ist ein toller Film und ich gucke ihn auch, würde ihn auch gerne nochmal gucken. Ne?
Oh.
Ja.
Schön.
Ja.
Das ist doch ein Ansatz.
Wirklich. Es ist wie Aristocats. Auch erst gesagt.
Da bin ich so stolz auf dich. Film. Da bin ich wirklich stolz auf dich.
Und dann sitze ich hier, oh mein Gott, der war so toll. Ja.
Ja. Er ist einer der schwersten Filme von Disney. Ganz klar, weil einfach, weil er super erwachsen ist. Mhm. Keine sprechenden Tiere. Mhm. Auch, um ihn wirklich erwachsener sein zu lassen. Mhm. Super realistische Gesichtsausdrücke und auch überhaupt dieses ganze Farbschema ist so realistisch. Mhm. Also da ist nichts drüber, da ist nichts extrem knallig und dies und das. Das ist halt super realistisch, weshalb er halt schon sehr erwachsen ist.
Aber trotzdem ist ein sprechender Baum dabei mit die Eiche da, die alte.
Großmutter Weide.
Ach so, Großmutter.
Die deutsche Eiche in Virginia.
aber ist ja trotzdem ein sprechender Baum. Also ein bisschen.
Ja, na, es ist ja auch ein Kinderfilm. Ne? Klar.
Und die hatte ich zum Beispiel in meiner Junior-Tüte drin. Die gab es doch so, wo du denn das Gesicht irgendwie anders machen konntest. Das hatte ich in der Junior-Tüte drin.
Und wir hatten auch einen Migo, den Waschbären, als Kuscheltier. Und wenn du den auf dem Bauch gedrückt hast, dann hat er die Geräusche eines Waschbären gemacht. Es klang aber wie ein Delfin. Ja, ich weiß nicht, genau, so war es auf jeden Fall. Der war richtig cool.
Wow.
Fand ich auch, ich mochte die Sidekicks als Kind. Ich mochte Miko und auch Flip. Flick war der von Große Krabbeln.
Ja.
Flip hieß der.
Flip
der kleine Kolibri.
Mm. Das war, also wir hatten süße Szenen wegen dem Keks auch, ne? Da gab es auch mit dem Hund auch noch, mit dem.
Percy.
Genau, das fand ich immer süß. Da hatte ich immer Lust auf diese Eierkekse. Diese Runden, weil die sahen immer so aus, fand ich.
Eierkekse. Ja. Während ich mit Großmutter Natur und dem Einklang der Natur unterwegs war,
denk die Eierkekse. An, voll lecker. Naja.
Schöner Film. Schön, schön. Welcher und, kommt als nächstes?
Herkules?
Nein.
Mulan?
Nein.
Tarzan?
Nein.
Nee, Tarzan ist ganz falsch. Ich weiß es nicht.
Der Glöckner von Notre Dame. 96.
Du.
Der nächste, also, der dich nicht catcht.
Es ist, ich habe Glöckner von Notre Dame das Musical gesehen.
Oh, Franzi, du in einem Musical.
Ich weiß, ich habe mir das aufgehoben für später, dass ich dich überraschen kann.
Schön.
Mit Dirk Bach als einer der Wasserspeier. Mhm. Das war so toll. Und noch so einen anderen Comedian-Moderator, den man, Ralf Morgenstern.
Mhm.
Ganz toll. Das war richtig, richtig super. Aber mit dem Film bin ich nie warm geworden. Ich habe ihn mir wirklich angeguckt. Das ist also
jetzt auch oder als Kind meinst du?
Als Kind.
Ach so.
Und ich war ja auch zu dem fünfjährigen Geburtstag von Disneyland Paris, was ich ja schon erzählt hatte, 96, 97. Und da wurdest du ja zugedröhnt mit Glöckner von Notre Dame. Und ich liebe Paris. Also Paris ist meine zweite Heimat. Ich hab's probiert. Ich hab's wirklich, wirklich dolle probiert.
Nee, ist doch in Ordnung, Süße. Muss dich doch nicht rechtfertigen.
Nee, es ist immer so doof. Wir machen Disney-Podcast und so jeder dritte Film, oh, das hab ich nicht gesehen, finde ich kacke. Aber ich hab's echt probiert. Es tut mir dolle leid.
Nein, ist in Ordnung. Du, ist nicht schlimm. Er war ähnlich erfolgreich wie Pocahontas?
Na dann.
Hat 325 Millionen eingespielt.
Ja. Auch ist wirklich wenig dann, ne?
Nicht so wenig. Das war eigentlich solider Erfolg.
Ja, aber so trotzdem war es was anderes als die anderen. Ne?
Ja, natürlich, so, natürlich. Ja. Aber das war halt auch nicht dieses Mainstream-Thema. Hm. Dieses, so Ariel, Schönes Biest, Aladdin ist alles schon mehr Mainstream, auch mit dem Humor und so. Das sind halt, ist halt auch ein düsterer Film, auch ist ein sehr erwachsener Film.
Ja,
schon allein der Anfang ist ja grausam, wie
das Baby ausgesetzt wird, ne?
Frollo, nee, das wird nicht ausgesetzt, sondern, boah, das ist so politisch inkorrekt. Quasimodo hat ja eine Zigeunermutter.
Mm.
Ich will nochmal betonen, dass ich weiß, dass es politisch inkorrekt ist, aber nur weil im Film selbst der Begriff verwendet wird, macht es ja nun Sinn, das jetzt hier aufzugreifen.
Das sind ja auch die Gründe, warum die Tafeln vor den Film bei Disney Plus ja auch geschaltet werden, beziehungsweise man ja auch Inhalte, wenn man ein Kinderprofil hat, nicht mehr sehen kann. Ja. Ne? Also wir möchten wirklich an der Stelle Spaß beiseite, egal wie viel Spaß wir machen. Wir wissen natürlich, was sich gehört und was sich nicht gehört.
Richtig. Und Zigeuner sagen, gehört sich nicht.
Genau.
Und sie flieht und dann ist ja Frollo da, der ihr den Weg abschneidet, oder sie jagt schon vorher und ihr dann den Weg abschneidet und ihr das Baby als Bündel, also in Decken eingewickelt, aus der Hand reißt. Mhm. Und dann sieht, dass er im Gesicht deformiert ist. Also, ne? Und dann das Kind ertränken möchte.
Oh mein Gott.
Ja, in einem, ich glaube, in einem Brunnen.
Ja.
Ja. Und dann kommt ja dieser Erzdiakon und schreit ihn an und sagt, möchtest du wirklich vor all den Zeugen hier, und das sind doch diese ganzen Statuen an Notre Dame, die auf ihn herunterstarren, mega gruselig.
Ja, das sind doch die Wasserspeier, ne?
Nee, das sind nur die, das sind die ganz, die eingemeißelten Figuren von außen, die ihn dann anstarren, und möchtest du wirklich vor den ganzen Zeugen dieses Kind
meine Güte
umbringen? Und dann meint er, ja, nee, mach da nicht.
Okay, gut. Ohne Zeugen, und, ja.
Und dann hat er aber gesagt, gut, dann muss er aber im Glockenturm leben. Mhm. Und allein diese Szene, und da tötet er ja auch, glaube ich, die Mutter. Die schubst ja die Treppe runter und dabei stirbt sie, meine ich. Ja.
Ey, also.
Richtig krass. Und das ist ja nicht alles. Erstmal hat man auch so sehr Mitleid mit Quasimodo, wie er da allein in diesem Glockenturm lebt, da mit seinen kleinen Holzfiguren, die er schnitzt.
Oh Gott, ja, oh Mann, ich kann schlimm. Bitte. Kann
ja,
nicht
ich, ja, tut mir leid, da müssen wir jetzt kurz durch. Und schlimmer wird's ja noch, als er denn zu dem Fest der Narren runtergeht.
Oh, das ist so traurig.
Ja, das Fest der Narren an sich ist schon verstörend, finde ich, wie sie da alle mit ihren gruseligen Masken rumrennen. Und dann steht er da auf der Bühne und dann will er ihm die vermeintliche Maske abziehen und dann stellen sie fest, oh, hoppla, ist ja keine Maske. Und dann wird er da mit altem Obst und Gemüse beworfen.
Also es tut mir so dolle leid, dass ich gesagt habe, ich kann diesen Film, ich kann mit dem Film nichts anfangen, weil ich habe ein ganz schlechtes Gewissen.
Ja, völlig zu Recht.
Aber ich habe es doch probiert.
Das ist so schlimm.
Oh.
Ja, es ist richtig schlimm. Aber Esmeralda wirft sich ja dann vor ihm, um ihn zu schützen. Und später soll doch auch Esmeralda verbrannt werden. Also um jetzt mal bei den grausamen Szenen zu bleiben.
Ja, die ist da auf diesem Scheiterhaufen.
Richtiger Scheiterhaufen. Ja. Wird schon angezündet. Ja. Und dann kommt ja Quasimodo, um sie zu retten.
Meine
und dann, also, ja, richtig schlimm. Und ich fand auch den Hof der Wunder gruselig. In den Katakomben von Paris. Warst du eigentlich mal in den Katakomben?
In Paris? Ja, tatsächlich. Ich zweimal, glaube ich. Es ist schon sehr, ich musste nach einer Weile dann auch hochgehen, weil die Luft auch so dünn ist und dieses Gefühl von Ekel auch sehr schnell einen überkommt.
Ja.
Und du weißt halt auch, dass du so viele Meter unter der Erde bist.
Wie tief du die Treppen runterläufst, ne?
Und dann auch erstmal hoch wieder. Und du denkst, so, wann kommt denn hier mal wieder dieses Licht? Und
vor allem läufst du ja nicht nur die Treppen runter, sondern alle Gänge, die du dann langläufst, sind ja auch abschüssig.
Ja.
Und da merkst du ja auch, du läufst noch weiter in die Tiefe.
Ja.
Und ich fand super beklemmend den Zeitpunkt, wo du dann wirklich in die Katakomben rein bist, beziehungsweise da, wo die Knochen gelagert sind und dieses Schild oben stand, mit dem jetzt hier betrittst du den Reich der Toten.
Ja.
Und dann gehst du rein und da sind einfach Totenköpfe
und
echte Knochen. Und diese Vorstellung, dass das Menschen waren und die da alle verscharrt liegen, wow, in Kombination mit dem Wissen, dass du so tief unter der Erde bist, und ist schon krass beklemmt.
Naja, und dass man auch weiß, das ist nicht mal ein Bruchteil von den Leuten, die hier unten sind, die man eigentlich sieht, dass es ja noch viel mehr gibt.
Ja.
Ist, also es ist auch nicht etwas, was ich zu jemandem sage, boah, das musst du unbedingt machen, weißt du, weil das halt schon nicht für jeden einfach ist. Mir hat es die zwei Male auch einfach gereicht. Muss ich nicht nochmal tun.
Ja.
Und ich habe halt auch, einer meiner liebsten Horrorfilme ist Katakomben.
Der ist aber auch verstörend.
Wir gucken den sehr, sehr gerne.
Wirklich,
tatsächlich so, auch mal vom Schlafen gehen oder wenn nichts anderes kommt.
Oh, wow.
Und deswegen sehen wir das dann auch nochmal mit anderen Augen.
Ja,
so, ne?
Das ist gruselig. Der ist echt gruselig. Der ist auch echt verstörend, der
Film. Aber es ist ein guter Film.
Ja, finde ich auch.
Also habe ich mich sehr gefreut, dass mal wieder so ein guter Horrorfilm kommt.
Kein Schari-Pari-Tipp, aber ja.
Der kommt nachher. Ja, nee, genau. Ja.
Ja, also wie wir merken, es ist alles ziemlich grausam.
Ja, es ist schon sehr finster.
Aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag ihn.
Ich mochte ihn schon immer. Es ist mein Lieblingsfilm.
Nein, das musst du nicht sagen.
Nein, doch, aber
ich möchte doch einfach nur sagen, dass ich ihn mag.
Aber mir tut doch Quasimodo so leid. Es ist halt, tut mir wirklich leid, dass ich das gesagt habe, quasi.
Quasi. Nein,
er
ist schon auch schön. Die Musik ist schön.
Ich mag die Musik. Es gibt keinen Song, den ich dir jetzt aus dem Kopf ohne nachzugucken, trällern könnte.
Allein wie Esmeralda in Notre Dame ist, Asyl fordert, ja, und da geschützt ist. Und dieser Song, wo sie mit Gott singt, wo sie mit Gott spricht. Gott, deine Kinder? Nein? Okay.
Nee.
Wow. Und dann steht sie vor diesem riesig runden Mosaikfenster in Notre Dame. Wunderschön.
Warst du in Notre Dame auch schon mal?
Ja.
Auch toll.
Mehrfach. Wirklich. Auch obendrauf.
Ja.
Ja, und vor diesem Fenster stehend an den Glöckner von Notre Dame denkend, ist einfach mega, mega schön, weil du es einfach siehst. Den Film aus deiner Kindheit, diese Kirche, diese riesig imposante Kirche aus deiner Kindheit und dann stehst du wirklich da drin.
Ja.
Das ist schon schön.
Schön.
Ja. Basiert auch auf einem Roman.
Natürlich.
Der Glöckner von Notre Dame von Victor Hugo.
Genau.
Und deshalb heißen ja auch die zwei der Wasserspeier Victor und Hugo.
Ah.
Ja. Da gibt es viele Parallelen. Also es ist schon, der basiert schon auf dem Roman, aber auch ganz viel, was wirklich noch ein bisschen kinderfreundlich für Disney umgestaltet wurde, obwohl er trotzdem sehr hart ist auch für Kinder. Aber im Original oder im Roman ist Quasimodo taub und redet entsprechend auch noch kaum.
Oh, Mann, ey.
Dann ist er tatsächlich ein Findelkind und er mordet sogar für Esmeralda. So sehr liebt er sie. Wow. Und was ich aber noch krasser finde, Esmeralda ist im Original super schüchtern, macht einen Bogen um Männer und ist super fromm.
Ah.
Und also Entschuldigung, aber Disneys Esmeralda haben sie aber ganz schön.
Na, hat, die hat doch da einen Freund, ne?
Na, Entschuldigung, allein schon, wie die da tanzt an ihrer Stange.
Ja.
Die, ne? Also wow. Und mit ihrem roten Kleid und so, die ist alles andere als fromm. Und macht ganz sicher auch keinen Bogen um Männer. Die ist ja super sexy.
Na, so mussten sie, so haben sie die düsteren Sachen kompensiert wahrscheinlich, weißt du? Bisschen Sexiness reingebracht.
Ja, wirklich. Also also Esmeralda haben sie komplett anders gestaltet.
Ja.
Naja, das ist der Glöckner von Notre Dame.
Schön, schöner Film. Manu, ich fühle mich so schlecht jetzt einfach, wirklich. Es geht einfach nicht.
Ja, hol's bitte einfach nochmal nach, weil er ist wirklich schön.
Okay, okay, okay.
Jetzt kommen wir zu einem Film, den du schon mehrfach genannt hast.
Herkules?
Ja.
Oh mein Gott, endlich können wir über Herkules sprechen.
Ja, ich weiß, dass du den liebst.
Ja. Also,
von 97.
Wow, also Herkules ist wirklich so ein toller Film, weil er einfach viel lustiger als alle anderen ist.
Und das war nämlich auch das Anliegen von diesem Film, also von den Machern, dieser von Disney. Weil halt Pocahontas und Herkules so schwer waren, so erwachsen, so
Glöckner von Notre Dame,
meinst du? Meine ich doch, was habe ich denn gesagt?
Herkules.
Ah ja,
meine ich. Herkules war nicht so schwer.
Nein.
Ja.
Pocahontas und der Glöckner von Notre Dame waren so erwachsen, so schwer, so düster. Okay, Pocahontas ist jetzt weniger düster, aber schon beides, ne? Nicht so kindgerecht eigentlich von der Story her, dass man jetzt gesagt hat, okay, komm, bei Herkules hauen wir jetzt hier einen richtigen, eine richtige Komödie von Anfang bis Ende Haus.
In der Fernsehlandschaft würde man so etwas Durchatmer nennen. Ne? Also, dass man einfach endlich mal wieder, also es ist auch meistens so, wenn man Beiträge im Fernsehen sieht, dass man einfach einen Cut braucht zwischen ganz, ganz schlimmen Nachrichten, dass man einfach durchatmen muss. Mhm. Und das ist so der klassische Durchatmer. Und das war Herkules.
Das war er.
Ne? Also, das war wirklich ein wahnsinnig toller Film. Ich glaube, das ist der Film, den ich mit Schön und das Biest und Aladdin aus den 90ern jetzt, öfter gesehen habe. Ne? Also es ist so Herkules, Aladdin, Schön und das Biest sind so gleich auch.
Krass, so sehr.
Ja, wirklich. Sogar. Ich liebe Herkules, weil einfach alles an dem stimmt. Ich komme sogar hinweg, dass Til Schweiger Herkules spricht. Das mag ich tatsächlich gar nicht so. Mhm. Aber komm, das ist, Hades ist auch einfach so ein geiler Typ. Können wir natürlich jetzt gerade nicht so viel darüber sprechen.
Ja.
Aber auch mit den beiden, die Kompagnons von Hades. Wie heißen die denn nochmal?
Pech und Schwefel.
Pech und Schwefel, natürlich. Wie konnte mir das entfallen? Wie die auch einfach am Anfang, wenn die Herkules quasi töten sollen mit diesem Zaubertrank. Und dann bleibt halt noch dieser kleine Schluck übrig. Und dann sagt halt der eine zum anderen, keine Ahnung, bla bla bla, er ist jetzt nicht tot. Falls er es herausbekommt. Ah, falls ist gut. Und alleine diese kleinen Szenen, die haben so viel Spaß miteinander auch. Ah, und dann wird da auch noch so traumhaft schön gesungen von den, von den Frauen da auch, ne?
Oh, die Musen.
Die Musen, Wahnsinn.
Die sollten ursprünglich von den Spice Girls gesungen werden.
Wow, hat Parallelen, wenn man so ein bisschen, finde ich so.
Jetzt stell dir doch das mal vor.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was? Nee, kann ich mir tatsächlich nicht so vorstellen.
Ich hätte es richtig geil gefunden. Gab aber Terminprobleme.
Natürlich, natürlich.
Ja, aber die Musen, ey.
Wahnsinn. Ja. Also auch die Stimmenpower dahinter, auch von den originalen Stimmen.
Liebe ich, ja.
Boah, und mein aller liebster Lieblingssong aus dem Film ist tatsächlich, wie Mac singt.
Oh nein, niemals.
Nie im Leben nicht so. Ah, toll. Ja. Das ist so schön.
Aber ich, und wieder einer meiner Top 5 Songs, I Can Go the Distance.
Ja.
Wie heißt der denn auf Deutsch? Ich höre ihn auch immer auf Deutsch. Ich kenne nur den Titel auf Englisch. Ich verstehe das nicht.
Na, Hercules.
Ja, wie auch immer. Ich weiß nicht, jedenfalls die Ballade von Hercules. Liebe ich.
Ja.
Auch inhaltlich, so der Text. Alles.
Es ist schon richtig, richtig cool. Wirklich toll. Pegasus als kleiner Pegasus. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott.
Gab es auch so viel Merch.
Ja, richtig viel Merch. Auch wieder in einer Junior-Tüte natürlich. Ja. Freunde, es ist ein toller Film.
Ich habe das Computerspiel immer gespielt.
Ah, das hatte ich nicht.
Ja.
Nee.
Das war cool.
Aber die Serie habe ich sehr, sehr gerne geguckt.
Ja, ich auch.
Das war schon richtig cool. Das war voll dufte, Onkel. Voll dufte. Was denn? Ist doch total cooler Spruch. Also, super. Auch wenn die vor Hades stehen und Hades halt so sauer ist, dass Herkules so erfolgreich ist, wenn dann auch diese ganzen Merchandising-Produkte kommen.
Von Herkules.
Genau, und dann sieht man Pech oder Schwefel mit diesen quietschenden Schuhen. Und du kaufst seine Produkte! Und dann schlürft er noch aus diesem Herkules. Ja. Ach,
Air-Herc übrigens, ne?
Air-Herc. Ach so, geil. Richtig, richtig cool. Ja.
Super witzig. Im Amerikanischen haben die übrigens auch einen Mega-Gag, wo die beiden als jung verkleidet sind, quasi Pech und Schwefel. Und dann sagen die, someone please call IXII 911.
Oh, wow.
Ist das nicht witzig in römischen Ziffern?
Ja, schade, sagen sie im Deutschen nicht, ne?
Ja, sagen sie, bitte ruft jemand die Feuerwehr.
Ah. okay.
Ja.
Ach, cool. Geil.
Ja. Ich auch. Super Humor.
Ja, wirklich.
Ganz, ganz toll.
Und das ist auch das, was ihr ganz oft geschrieben habt, wenn es so um die Disney-Filme ging aus den 90ern. Herkules, lustigster Film.
Ja.
Ne? Also wenn auch emotionalste oder schönste Filme andere waren, aber bei Herkules fiel auch immer der Humor mit dazu.
Ja, da gibt es auch einen Shop, der heißt Aphrodite's Secrets.
Geil, ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen, aber... ist wirklich toll. Und auch mit dem Spann den Lebensfaden an.
Die waren aber auch
dann
gruselig.
Dann ist sie dran. Mit und dann hörst du
Auge.
Dann hörst du diesen Schrei auch noch.
Ja.
Super geil.
Ja, richtig gut.
Ja.
Super.
Hey, hat mir jemand die Haare ausgepustet? Entschuldigung, ich höre jetzt auf.
Hast du ja nochmal in der Bösewicht-Folge.
Ja, sehr gut.
Voll, da kannst du raushauen, wie du willst. Ne? Basiert natürlich auch auf der griechischen Mythologie.
Natürlich.
Ganz klar.
Mhm.
Wobei man dazu sagen muss, dass in der griechischen Mythologie, da gibt es halt super viel Tod, viel Verzweiflung, außereheliche Angelegenheiten.
Sehr süß, wie du es genannt hast.
Sehr viel Alkohol und Kannibalismus.
Ach, Kannibalismus auch?
Ja.
Oh.
Und eine Reihe schrecklicher Monster, die nicht ganz so kindgerecht wären.
Ja.
Deswegen wurde das natürlich alles auch ein bisschen verharmlost hier in dem Film.
Obwohl diese Hydra, diese Schlange, schon...
Ja, die ist schon krass, ne?
Hör endlich auf, ihren Kopf abzuschlagen!
Ja, das stimmt.
Ja.
Zeus und Hera sehen ja auch super glücklich aus als Eltern von Herkules. Aber in der Mythologie sagt man Zeus nach, dass er mit unzähligen Frauen fremdgehen würde.
Mhm.
Und dass Herk nämlich auch eigentlich gar nicht... Herk, als wäre es mein Kumpel.
Ja, aber ist es doch.
Ja, dass er eigentlich auch gar nicht der Sohn von Zeus und Hera ist, sondern von Zeus und einer Sterblichen.
Genau, ja. Das kenne ich auch so aus der... aus dem... Nicht, dass ich mich da auskenne, aber das, was man immer so gehört hat, tatsächlich. Ja. Ich war, als wir auf Kreta waren, auch in der Zeus-Höhle, wo Zeus das erste Mal angekommen ist oder irgendwie so. Ja, war super lame.
Spannend.
Ja, es war halt so Touri-Abzocke-mäßig, aber ansonsten. Deswegen mögen wir oder mochten wir den Urlaub in Griechenland sehr, sehr gerne, weil wir da sehr interessiert drin sind an diesen ganzen Mythen und das ganz spannend und cool finden. Und ja, ich solche Filme auch sehr gerne mag. Es gibt einen Herkules-Film mit Dwayne The Rock Johnson.
Aha.
Ja, ey, so toll.
Wirklich?
Wirklich cooler Film. Ist halt sehr actionreich, aber ich liebe Dwayne.
Echt?
Ich finde den so toll. Wirklich richtig, richtig toll.
Es gab
toll.
Einen Film, den mochte ich auch. Daddy ohne Plan.
Ah ja.
Den fand ich ganz süß. Ja, mit der
den habe ich nie gesehen tatsächlich.
Jetzt mag ich einen Film von Dwayne, den du so liebst. Und dann hast du den Film nicht gesehen?
Ja, ich glaube, weil der mir zu seicht war. So, weißt du. Aber sowas wie Skyscraper oder San Antonio oder wie die alle heißen. Das ist so Action. Finde ich cool.
Krass, da bin ich so raus. Ja.
Oder es gibt auch Krieg der Götter, glaube ich, oder so. Wo es auch um die ganze Mythologie geht. Ey, ich mag
solche Filme. Das sind alles so 5-Komma-Punkte bei IMDb.
Nee, ich glaube, der ist ein bisschen besser, weil da auch Liam Neeson mitspielt. Aber
das hat nicht zu heißen.
Ich weiß. Aber nee, ich mag sowas sehr gerne. Aber halt auch so generell Herr der Ringe, Hobbit und so. Das finde ich toll.
Entschuldigung, du kannst jetzt nicht innerhalb eines Satzes Dwayne The Rock Johnson und dann Hobbit und Herr der Ringe sagen.
Nein, ich meine nur von diesen Action, Mythologie mit Geschichte, sowas. Das mag ich alles, weißt du? Das meine ich.
Okay, der nächste.
Mann, ich öffne mich hier voll.
Ja, hey, okay. Das finde ich richtig lieb. Finde ich super.
Ja. Mulan.
Richtig.
Yay, ist ja auch nicht mehr so viel übrig.
Das ist der vorletzte. Ja.
Du, auch hier würde ich mich dezent zurückhalten.
Ich weiß, Mulan haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Allein durch die Realverfilmungen haben wir ja schon ein bisschen mehr drüber gesprochen. Mulan ist von 98.
Mhm.
304 Millionen.
Ja.
Also ist in Ordnung.
Solide.
Wenn ich überlege, Neuverfilmung 70 Millionen.
Das ist schon tut hart, mir, ne?
Das tut mir auch weh.
Das ist schon sehr traurig.
Ja, voll.
Naja.
Mulan basiert auf einer chinesischen Volkssage.
Mhm.
Und auch hier waren die Macher 3 Wochen in China unterwegs, haben Fotos gemacht und auch das wieder voll als Grundlage genutzt für diesen Film. Mulan bedeutet übrigens Magnolie. Deshalb sieht man da auch immer so viele Magnolienbäume. Und sie hat doch diesen Kamm, den sie da am Anfang, wenn sie zu diesen, wie nennt man denn das? Hochzeitsvorbereitungsdingens.
Ja.
Boah, ich würde gern so gerne den richtigen Begriff wissen.
Training.
Ah ja. Da hat sie den ja im Haar und das ist auch eine Magnolie. Das hat alles einen Zusammenhang. Und ja, ich mag den gern, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, den müssen wir ja gar nicht so sehr ausschlachten. Ich finde den ganz, ganz toll. Eine der coolsten Szenen und auch einer der coolsten Songs ist Sei ein Mann. Sagt dir nichts?
Doch.
Sei ein Mann, du musst so schwer sein.
Ah, schnell nee. Sein wie. Den, ja, Lilles es gibt Wasser. Den anderen, finde ich toll, wenn die da alle zusammen singen. Girl Worth Fighting For.
Na, den mag ich nicht so.
Ja, das finde ich ganz lustig. Ja,
aber so allgemein ist schon ein schöner Soundtrack.
Ja.
Kleiner Bruder, das ist ja ihr Hund, der ist kleiner Bruder, weil in dem Volksmärchen hat sie einen kleinen Bruder.
Ah.
Und dann haben sie einfach den kleinen Hund kleinen Bruder genannt.
Hat die nicht, ist sie Einzelkind?
Mhm.
Hat die nur Mutter und Vater?
Ja.
Ah, okay.
In dem Film schon.
Ja.
Genau.
Okay, schön, gut zu wissen.
Super.
Okay, der war von 98, haben wir nur noch knapp 2 Jahre Zeit. Nur noch ein Jahr Zeit. Komm, nur noch ein
91
Film.
Geht
nur
es.
Noch ein Film.
Ein einziger.
Dann ist es wahrscheinlich Tarzan.
Richtig, korrekt.
Toll.
Wieder ein kommerziell sehr, sehr, sehr erfolgreicher Film mit 450 Millionen Euro.
Wow, ist ein Sprung auf jeden Fall von Mulan.
Ein großer Sprung. Ist wieder die Liga von Schön und das Biest. Und, also der war extrem erfolgreich, vermutlich nicht zuletzt wegen des grandiosen Soundtracks.
Also Entschuldigung, Phil Collins ist ja schon vor Tarzan eine Hausnummer gewesen.
Durchaus.
Aber dieser Soundtrack ist wahnsinnig toll. Und ich kann euch nur empfehlen, es gibt auf YouTube so viele Making-of-Sequenzen. Wie Phil Collins so die Songs mit eingesungen hat und wie er da auch steht. Und er auch selber natürlich logischerweise durch Genesis ja auch Schlagzeug spielt und so. Das ist so beeindruckend und der hat ja dann auch die Songs in der jeweiligen Sprache auch eingesungen.
Wahnsinn.
Ist natürlich sehr cool, aber ich brauche es jetzt nicht auf Deutsch so hören, aber es ist trotzdem so ein krasses Statement, ne? Ja. Dass man sich mit dem Film auch so verbunden fühlt, wie er es halt gemacht hat.
Und You'll Be in My Heart ist übrigens super schön eigentlich entstanden. Da war er auf einer Christmas Party bei seinen Nachbarn zu Hause. Und da hat er am Piano so ein bisschen gespielt und kam da bei dem Spielen auf der Christmas Party auf die Idee für You'll Be in My Heart und hat ein Geschenkpapier genommen und dort den Text aufgeschrieben. Gott. Und so ist You'll Be in My Heart entstanden.
Ist auch für seine Tochter Lily Collins gewesen. Auch eine Schauspielerin.
Lily Collins, auch echt ein schöner Name. Ne?
Lily ist schon süß.
Also auch so zusammen in Kombination.
Ja, nee, die mag ich auch sehr gerne. Hat auch bei Schneewittchen mitgespielt. Mit Julia Roberts.
Ja, ich weiß.
Genau, das ist, die hat so coole Augenbrauen.
Ja,
das ist die Tochter von Phil Collins.
Das ist ja krass.
Genau, ja, sehr, sehr cool. Und ich muss auch sagen, von dem ganzen Soundtrack ist das mit mein liebster Song.
Wirklich?
Weil alleine schon das Video auch dazu, was, glaube ich, irgendwie auf dem Flughafen oder so gedreht ist, das habe ich so oft gerne bei MTV und Viva damals gesehen. Und ich finde auch gerade die letzten Sequenzen aus dem Song so toll, wo er halt auch immer dieses Always immer noch mal so extrem singt. Ich weine gleich. Wirklich, wirklich.
Und ich finde, so ein Mann ist halt auch toll. Dieses, so ein Mann kann alles sein.
Ja.
So ein Mann ist wie ein Held.
Das ist halt auch so cool, weil jeder Song, also man hört natürlich, dass man immer noch im Tarzan-Film ist, aber jeder Song klingt trotzdem irgendwie, hat eine so krass eigene Botschaft.
Ja, ja.
Das stimmt, das ist auch, der ist auch cool.
Und noch schlimmer.
Ja.
Zwei Welten, eine Familie.
Oh. Aus dem Intro, ne?
Hör die Wörter, die dein Schicksal bringen. Zwei Welten, eine Familie. Traumhaft.
Ja. Wir haben ja letztens erst, ich glaube, bei den Liebespaaren darüber gesprochen, dass ich das Intro, dass mich das so schockiert hat, als ich das letztens erst wieder gesehen habe. Ich habe Rotz und Wasser geheult, ne? Und dieser Song auch noch dazu, wenn diese Trommeln einsetzen und...
Ja.
Ich kann den Podcast nicht weitermachen.
Ich sehe dir das Leid.
Ja,
ne?
Ja.
Ich sehe dir das Leid auch in deinem Gesicht gerade an.
Wirklich, also es ist auch irgendwie, ich würde gerne jeden Song auf meiner Hochzeit hören, um auch einfach meinem Freund zu sagen, wie sehr er mir was bedeutet. Und das ist so schön, dass Disney einem immer wieder solche Momente gibt, wo man das damit ausdrücken kann. Also ich kann jetzt schlecht zu meinem Freund sagen, hör dir mal das Lied an, dann weißt du, wie sehr ich dich liebe. Aber einfach... Damit es alle anderen Menschen auch wissen. So,
weißt das du? Hast du wirklich sehr romantisch gesagt. Nein, wirklich, ist ja auch so. Dir gehört mein Herz, war ja auch der Taufsong von Samu.
Oh, siehst du, das meine ich. Man hat so viele Verbindungen.
Von Samu, von Nala, tut mir leid. Die andere.
Das andere Kind.
Mein anderes Kind.
Aber das ist halt das, was ich meine. Ne? Das wirst du ja für immer mit dir rumschleppen.
Ja. Und deswegen fährt mein Papa auch so krass auf das Lied ab.
Ja.
Von Phil Collins auch. Weil das ihn auch so sehr daran erinnert, an diesen Moment in der Kirche und so.
Wahnsinn.
Ja, voll toll. Richtig schön. Eine so runde Geschichte, dieser Soundtrack zu diesem Film und die Farben dazu, dieses ewige satte Grün des Dschungels und immer wieder mit dem Gelb von Jane auch, von dem Kleid und so. Also wenn ich diesen Film vor Augen habe, dann ist er grün-gelb für mich, weil er einfach,
Und ein bisschen braun wegen Tarzan.
Ja, auch, und dem Lenden.
Lendenschurz.
Lendenschurz? Ich habe mich gerade gefragt, ob
das... Ich glaube, es heißt Lendenschurz.
Das ist ein bisschen Wort.
Weiß ich nicht. Der Schlüppi halt. Der braune Schlüppi. es ist wirklich ein richtig, richtig toller Film. Mein Gott, waren das tolle Filme.
Wow, was für eine Epoche. Diese Renaissance. Diese sogenannte.
Und auch hier kann man einfach nur dankbar sein, dass man mit solchen tollen Film aufgewachsen ist.
Ja, ne? Dass genau diese Epoche zu unserer Kindheit war.
Das ist richtig cool.
Ja, das ist ein Segen.
Ja, und die 2000er haben ja ein bisschen anders ausgesehen.
Ja, die haben richtig versagt. Richtig versagt.
Dazu müssen wir auch mal eine eigene Folge machen.
Ja, und dann reden wir nur über Versagerfilme und sagen die ganze Zeit, boah, schlecht.
Schlecht. Nein, aber es gab doch auch, es gab doch in den 2000er gute Disney-Filme.
Die 2000er, okay, hast recht, ein paar sind da echt gut dabei. Ein Königreich für ein Lama. Okay, finde ich sehr stark. Atlantis?
Ich hab Königreich von Lama nie gesehen.
Franzi, das ist so, ich druck dir ein Shirt. Ich druck dir ein Shirt mit dem Spruch, ich habe den noch nie gesehen. Das mache ich.
Ja, und Atlantis war schon, also Entschuldigung, da haben doch die No Angels den Song dazu gesungen. Oh, ich mag No Angels sehr, aber das war ein bisschen drüber.
Okay, dann Lilo und Stitch, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Der Schatzplanet, Bärenbrüder.
Toller Film.
Die Kühe sind los, Himmel und Huhn, trifft die Robinsons, Bolt, ein Hund für alle Fälle, küsst den Frosch.
Gut, da sind zwei Filme dabei, die ganz gut waren.
Hart.
Dann nehmen wir Pixar noch dazu.
Das wäre schön.
Da sind auch ein paar Toy Story Teile dann dabei, oder? Oder einer?
Nein.
Kein Toy Story Teil? Nein,
99 war Toy Story 2 und 2010 war Toy Story 3.
Okay, also können wir, okay. Aber Monster AG ist dabei. Ja. Und die Unglaublichen, findet Nemo, findet Nemo auch?
Ja.
Ja, super. Haben wir doch Input. Ja. Also Gott sei Dank gehört Pixar auch irgendwie zu Disney. Was ich dich noch fragen wollte, wenn du an die 90er denkst, denkst du dann da auch an Toy Story?
Nein.
Ah, tatsächlich nicht. Mm-mm.
Die Liebe kam irgendwie erst später. Mm. Die kam so, lass mich lügen, wie man so schön sagt.
Ich hasse es.
Ich hasse es auch. Nee, erst so mit, weiß ich nicht, ich würde sagen 15, 16, 17, da ging es so los.
Ah, okay.
Und welches Jahr waren das denn so? Weiß ich nicht, irgendwann.
Ja, irgendwann letztens erst. Ah, okay, super. Ja. Nee, das wollte ich noch fragen tatsächlich. Ja. Und was ist dein Film aus den 90ern, Schön und das Biest?
Genau, Schön und das Biest, Ariel, Pocahontas, Aladdin.
Ja,
es sind schon echt viele.
Mhm.
Ja. Auch Bernhard und Bianca im Känguru. Ich liebe ja die ganze Epoche. Mhm. Bei mir gibt es ja keinen der Filme, den ich nicht mag.
Mhm.
Alle, von Anfang bis Ende.
Ja.
Durch die Bank weg. Hast du es jetzt verstanden?
Ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden, ja. Ja, bei mir ist es Schön und das Biest, Aladdin, dann ist es schwierig, ob es jetzt Herkules oder Ariel ist. Aber ich glaube, danach kommt erst so alles andere.
Ja.
Irgendwie halt, ne? Aber so musikalisch, Tarzan, ganz extrem.
Ja.
Aber man will sich eigentlich nicht entscheiden, weil wir bei der Glöckner von Notre Dame gemerkt haben, kann ich das nicht, weil ich einfach eigentlich, es tut mir einfach leid.
Ja. Was für ein schönes Thema.
Ja. Also das ist bis jetzt unsere längste Folge.
Durchaus.
Aber absolut vollkommen zu Recht, weil dieses Thema einfach, glaube ich, hätte noch eine Stunde weiter tragen können. Mhm. Weil es geht hier ja um pure Emotionen und um pure Gefühle und um Kindheit. Und da entstehen ganz viele Erinnerungen.
Gepaart mit so vielen Facts. Ne?
Ja.
Darf man auch nicht vergessen. Kein Wunder, dass sie so lang geworden ist. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten die kompletten 90er in einer Folge abgefrühstückt.
4 Stunden, ey. Aber hey, liebe Gäste, so könnt ihr euch das immer total easy einteilen. Ja. Ne? So wirklich halbe Stunde da, halbe Stunde da und dann passt das schon. So kommt man über die 2 Wochen Wartezeit rüber.
Ja. Alles nur fürs Team.
Genau. Dann würde ich mal vorschlagen, wie immer, sind wir ganz, ganz, ganz doll gespannt auf eure Meinungen, auf eure Erfahrungen, Gedanken, was auch immer euch beschäftigt, zu dieser Folge, zu diesem genannten Film. Gerne immer wieder schreiben auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder natürlich auch sehr gerne eine E-Mail. Und wir freuen uns immer, immer gerne mit euch darüber zu quatschen.
Ja, jetzt unsere Kategorien.
Yay!
Der Schari-Pari-Tipp.
Wie wir alle wissen, ist ja Disneyland Paris aktuell nicht zu besuchen. Ja, das können wir mal genauso stehen lassen. Aber Disneyland Paris hat es endlich mal auf die Reihe bekommen. Und da werde ich direkt mal ein bisschen negativ, weil es lange gedauert hat, eine Spotify-Playlist zu erschaffen, beziehungsweise ein Spotify-Profil zu erschaffen. Finde ich recht traurig, dass es so spät kommt. Umso schöner finde ich es, dass es endlich kommt. Mhm. Und hier gibt es verschiedene Playlisten, ja, also mit Musik von Attraktionen, dann von der Halloween-Season, dann The Lion King and Jungle Festival oder auch eine Playlist, die nennt sich Around the World. Aber ich muss wirklich sagen, es fehlt mir hier an ganz vielen Songs.
Mhm.
Also ich bin da mal so durchgegangen und ich höre ja auch gerne, habe ich ja erzählt, diese Main Street Musik auf YouTube oder es gibt ja auch Radiosender, die da alles runter und drüber dudeln. Mir fehlt die Main Street Musik. Mhm. Mir fehlt, also die Länder. Ja. Wo sind die ganzen Länder? Oder war ich zu blind und habe es nicht gesehen? Aber wie zum Beispiel Adventureland. Ja, wenn du ins Adventureland von Peter Pan zum Beispiel darüber gehst, diese Musik, das fehlt mir einfach. Und das finde ich nicht cool.
Hat sie mit erhobenem Finger gerade gesagt.
Ich finde das wirklich nicht cool und bin sehr enttäuscht, obwohl es etwas positiv ist, dass das einfach fehlt.
Ja.
Und ich hoffe einfach, dass die da nachrüsten, weil die haben noch Zugriff auf alle ihre Musiken. Ich meine, das ist doch da bestimmt in irgendeinem CD-Player drin oder was, wie auch immer das aussieht.
Natürlich in einem CD-Player.
Auf Kassette. Nein, aber du weißt doch, was ich meine.
Ja.
Ne? Und das verstehe ich nicht. Und gerade jetzt in der Zeit brauchen wir ganz, ganz viel Disneyland-Musik. Und ich möchte das gerne auf Spotify hören, weil ich da auch die Podcasts zum Beispiel höre.
Mhm.
Neben Apple natürlich auch. Aber ja, nee, also wenn ich die Höhle hier aufbaue, höre ich immer Disneyland Paris Musik.
Ah.
Und deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht, aber hey, ne, ich weiß ganz genau, dass Disneyland Paris jetzt zuhört. Deswegen, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was ändern.
Ja. Aber weißt du was?
Ja.
Wir haben ja auch einen Spotify-Account.
Und da haben wir im Vergleich zu Disneyland richtig fetzige Playlisten.
Ja, wir bauen die zumindest gerade auf. Ja. Ist ja fast ein Charipari-Tipp.
Na, ist alles ein Charipari-Tipp hier drin.
Hm. Ach so, sind wir nicht bei den News?
Nein, wir sind im Charipari-Tipp.
Dafür hast du dir ganz schön schlecht geredet.
Ja, aber ich habe ja immer wieder versucht, positiv rauszuholen.
Ja, und wir enden ja auch super mit unserer Playlist,
beziehungsweise
mit unserem Spotify-Account.
Ja. Schön.
Und wir werden auch wieder zu dieser Folge eine Playlist erstellen.
Mhm.
Und zwar mit allen Songs aus der Disney-Renaissance, ganz logisch. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch.
Oh.
Mach ich immer
sehr
so.
Schön. Ich weiß.
Ach so.
Nein, aber habe ich trotzdem so reagiert.
Ja.
Schön. Siehst du, da sind wir positiv hinten rausgegangen.
Mhm.
Ne?
Schöner Tipp.
Ne. So, und jetzt kommen wir zu deiner Kategorie.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Okay, pass auf. Oder passt alle auf. Der Synchronsprecher von Winnie Pooh, Jim Cummings, ruft manchmal kranke Kinder im Krankenhaus an und redet mit ihnen in der Winnie-Pooh-Stimme.
Oh,
ist das nicht süß?
Ja.
Das in Zusammenarbeit mit Make-A-Wish.
Ach, toll.
Sagt er den meisten von uns was?
Genau.
Eine Organisation, die todkranken Kindern Wünsche erfüllt. Und in Zusammenarbeit mit dieser Organisation ruft er da dann wirklich todkranke Kinder im Krankenhaus an und spricht mit ihnen, als wäre er Winnie Pooh, als würde Winnie Pooh sie anrufen. Total niedlich. Und da hat er dann mal erzählt, dass er mal ein kleines Mädchen, das an Krebs starb, wirklich im Sterben lag, anrief und das gekichert hat, weil Winnie Pooh angerufen hat. Und da hat die Mama dann wirklich gesagt, dass sie das erste Mal seit 6 Monaten gelacht hat.
Oh, das ist, also das,
traurig, ne?
Damit kann ich immer nicht so umgehen, weil ich immer nicht weiß, was ich sagen soll. Aber deswegen finde ich es so schön, dass Menschen sich dafür stark machen, Menschen auch mit den verschiedensten Organisationen, ob es jetzt Make-A-Wish ist oder alles, was es sonst noch ganz Tolles auf der Welt gibt, sich die Zeit nehmen und das zu machen und sich einsetzen und einfach denen was Gutes tun, die es nicht so gut getroffen haben wie wir jetzt. Und deswegen immer, ich weiß, wir haben eine ganz schwere Zeit gerade und noch vor uns wahrscheinlich, dennoch immer mit positiven Gedanken schlafen gehen, weil natürlich haben es andere noch schlechter, was nicht heißt, dass man nicht selber meckern darf, aber dennoch geht es uns trotzdem gut.
Genau.
Ja.
Und immer positiv enden nach hinten raus. Deswegen auch jede Sprachnotiz positiv beenden.
Was?
Ja, das mache ich immer. Selbst wenn ich traurig bin oder so, irgendwas am Ende muss immer was Positives sein, weil ich das blöd finde, wenn irgendwas blöd endet.
Ja.
So auch diese Folge hier.
Okay, ich weiß jetzt, ich muss deine Sprachnachrichten nochmal hören, ob das wirklich so ist,
ist
tatsächlich.
So.
Muss ich drauf achten.
Ja, kannst du gerne machen.
Okay.
Das ist mein Credo.
Sehr gut, bei mir gibt es kein Credo tatsächlich. Ja. Ach toll, das hat uns beiden auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal nicht nur mit dabei seid, sondern das nächste Mal auch mitwirkt, ja, und Teil von dem Ganzen seid. Und wir freuen uns natürlich weiterhin, wie immer, über Bewertungen auf Apple Podcasts, denn, wie sagen wir so schön, immer, und das stimmt wirklich auch, damit unterstützt ihr ganz extrem unseren Podcast.
Wir freuen uns über eure Nachrichten und würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Genau. Also wir beide sind auf jeden Fall da.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Au revoir.
Ciao.